Herzlich willkommen zur 876. Ausgabe des Sneakpots. Wir haben uns in dieses gemütliche italienische Restaurant zurückgezogen und sprechen dort für euch über den Film Nonnas. Meine beiden Nonnas hier, das ist natürlich Christoph Perner.
Guten Abend.
Und Robert Krüger.
Ich bin 73 Jahre alt, ich bin fertig mit Fröhlichsein. Und Stefan Giesbert hat ein Restaurant eröffnet.
Guten Abend! Also ja. So viel Bock, wie ich auf Gastro habe, aber ich glaube, selber was eröffnen, im Leben nicht.
Nee.
Also,
nee. Vor allen Dingen nicht in der Ecke, wo die italienische Mafia der Meinung ist, dass du da weggehörst.
Es war ja nicht mal die Mafia, es war ja irgendwie.
Ah ja, der hat den ganzen Stadtteil angeheizt, da war mit Sicherheit die Mafia nicht weit.
Meinst du?
Ja, der wurde so dargestellt, der war so.
Ja,
wir wollen sie eh nicht haben.
Bisschen linkisch. Ja.
Ja, aber der Christoph muss das, glaube ich. Du musst das zusammenkosten. So, ja,
diese
jetzt genau.
Essenssachen, das ist doch immer der Stefan.
Das ist Stefan, ja. Also, Stefan, dann sage ich jetzt Nonnas. Worum ging's?
Es geht um einen Menschen, gespielt von Vince Vaughn, richtig? Mhm. Der den Film auch produziert hat, der nach dem Tod seiner Mutter, und da hat er irgendwie ein bisschen Geld vererbt, ein leerstehendes Restaurant kauft und dort ein italienisches Restaurant eröffnen möchte, weil irgendwie seine Freunde sagen, du sollst doch mal, er soll mal wieder was Richtiges machen und oder was für seine Mutter tun, sozusagen als Erinnerung. Und dann fängt er an, sich das umzubauen und mit Hilfe von den Freunden. Und es kommt ihm dann die Idee, dass es ja total gut wäre, wenn die Nonnas, also die italienischen Omas, dort kochen würden und dort Essen machen würden, wie es früher bei der Oma immer eben geschmeckt hat. Und die findet er auch und dann eröffnet er und es läuft nicht alles so gut, wie es laufen könnte. Und ja, wir schauen einen Film nach einer wahren Begebenheit. Es wiederholt sich gerade viel im Sneakpot, ist mir aufgefallen. Es geht wieder um, die Mutter stirbt und man irgendwie hat man was von dem Erbe. Das hat man ja, glaube ich, vor 2 Folgen erst mit dem Himmel. Dieses Ding. Und Kamera ist wieder Florian Ballhaus. Den hat man jetzt auch gerade erst bei auch bei dem Himmelfilm. Also
das ist abonniert auf solche
auf so Sachen, ja.
Auf so Sachen, genau, nennen wir es einfach so.
Genau.
fantastisch.
Ja.
Ja.
Christoph, wie hat dir das denn gefallen?
Ja, da waren ja tatsächlich parallel, wie er diesen Brief kriegt, dachte ich, oh Gott, jetzt kriegt er eine Liste, was er machen muss.
Ja. es hat mich krass an diesen anderen Film erinnert. Irgendwie.
Ja. Also ich war ein bisschen überrascht von dieser Sache am Ende, dass es nach einer wahren Begebenheit ist. Und da wurden ja doch die ganzen Leute gezeigt, wie die dann wirklich aussahen. Der eine, der war mir schon mal aufgefallen, der saß drin.
Der Originalbesitzer.
Den hatte ich gesehen und da an dem war ich irgendwie hängen geblieben und dachte so, was ist denn das für ein Vogel?
Warum haben wir den
gecastet? Und dann am Ende, deswegen, okay. Weil ich hatte so über weite Teile des Films, wenn ich mich nicht über andere Dinge geärgert habe, hatte ich so The Bear im Kopf, was ja dieselbe Story eigentlich ist. Nur halt da die ganze Misere, die sowas wirklich mit sich bringt, eben viel greifbarer ist. Und hier wurde zwar immer gesagt, ja okay, sie haben halt kein Geld mehr und jetzt muss er wieder einen Kredit auf irgendwas anderes aufnehmen, keine Ahnung. Aber eigentlich war das ja so alles so, ich weiß nicht, es fehlte so ein bisschen die Dramatik, also die sowas auch hat. Vor allem solche Sachen wie, wir eröffnen heute, es kommen irgendwie Testgäste oder so, es kommen Gäste und die bereiten sich halt gar nicht vor. Die stehen halt da rum.
Kein Mise en place gemacht.
Die stehen halt da rum und wenn die Gäste dann da sitzen, dann fangen die an zu kochen. da ich gesagt, ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr so Gastronomie darstellt. Also ihr wart noch nie in der Gastronomie, die diesen Film gemacht haben. Nie. Also,
ich war mal in so einem
geht
Restaurant.
Halt so nicht.
Ich war mal in so einem Restaurant.
Ja, da hast du 3 Stunden aufs Essen gewartet, oder was?
Ewig. Das war in Hattersheim vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren gab's das da. Das war auch ganz cool. Der hat halt so relativ leichte Gerichte gemacht, aber trotzdem hast du immer den Eindruck, der fängt erst dann an zu kochen oder die Sachen zu machen, wenn du das bestellt hast. Und irgendwie, man hat immer ewig gewartet, insbesondere wenn irgendwie mehr Leute da waren, und der hat es alleine gemacht. Der hat Service gemacht. Das heißt, es war klar, so wenn der zum Service rumrennt, da passiert hinten halt gerade gar nichts. Mhm. Das war echt, das war nix. Und hier war es auch irgendwie falsch dargestellt. Ich fand es auch einfach nur ungünstig geschnitten. Also die hätten diese geilen Aufnahmen, die sie da hatten von dem Kochen, hätten sie halt einfach vorher machen können, dass die da mit einem fetten Mise en Place dastehen.
Aha.
Und dann wäre es überhaupt nicht schlimm gewesen.
Ja, genau, das wären dann die anderen Sachen, über die ich mich geärgert hatte, nicht diesen Foodporn ab der ersten Minute.
Ja, geil, oder?
Musste ich immer an dich denken. Ah, oh, der Stefan findet sowas gut.
Ja, ich hasse das.
Ich liebe das auch. Das. So einen sinnlosen Foodporn, einfach nur, also es hat mir nichts anderes gut. Es ist einfach nur, ich zeige Essen in Ultranahaufnahme und leichter Slow-Mo.
Und sehr
aber
schön.
Gut aussehendes
Essen. Ja, leckeres Essen.
Das nervt mich.
Ich hatte derben Hunger.
Ja, genau. Man kriegt nur Hunger davon. Das ist das Einzige, was man davon kriegt. Oh Gott.
Ja. Und Lust zu kochen. So habe ich dann heute die Pilze von Bob gekocht, die er letzte Woche promotet hat.
Ja, sehr genau. Das sind sehr gut geworden.
Macht viel mehr an.
Ja,
klar.
Was schön fand ich auch, in den Nahaufnahmen hat man gesehen, dass die ganzen Töpfe und Pfannen und so weiter alle schon so heavily used aussahen. Also Party, entweder haben sie irgendwo eine gebrauchte Küche aufgekauft, weil irgendwie haben sie das ganze Ding ja entkernt und mehr oder weniger neu gebaut.
Die Nonnas haben ihre Sachen mitgebracht.
Und die Nonnas haben ihre Industrieküchensachen mitgebracht, die sie zu Hause im Keller haben. Ja, das fand ich irgendwie, ich meine, es sieht natürlich schicker aus, wenn das alles so ein bisschen so aussieht, als ob es halt schon ein italienisches Erbstück, was 25 Jahre auf dem Buckel hat. Aber gleichzeitig war es halt so ein Riesentopf, wie du ihn privat nicht benutzen würdest.
Es war halt einfach Teil des Foodporns. Es war einfach nur für die Bilder. Es war Ballhaus halt. Also.
Ja, auch die ganzen Schwierigkeiten. Ich meine, ja, es basiert auf einer wahren Geschichte, okay. Wie genau exakt es sich jetzt daran hält, habe ich nicht recherchiert.
Ja, also so lösen sich so Probleme nicht, wie das da dargestellt wurde. Das ist einfach nicht wahr.
Genau, die Lösung des Problems, ja, also ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt so, sagen wir mal, Leute, die gegen sie arbeiten, und ist schon klar, wie der überzeugt wird, aber
das haben sie halt faul montiert.
Ja, genau.
Super. Da hätten sie auch eine ganze Story da hinten machen können, was da gerade alles so passiert und wie es dann geschafft wird.
Ja.
Aber sie montieren es ganz lazy.
Ja,
aber ich muss sagen, ich fand es ein bisschen lustig.
Ist es dann halt dieser, naja, wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern, dieser Twist, der es eben ist, wo sie das dann lesen und dann, boom, Full House, alles, da, toll. Aber so, bis dahin ist es ja nur so ein Tiefschlag nach dem anderen. Man kann sich an Foodporn ergötzen, man kann sich ein bisschen an dieser Beziehung zwischen den Frauen ergötzen, die sich ja am Anfang überhaupt nicht grün sind, aber das kam mir auch total aufgesetzt vor. Die kam
total.
Diese Rivalität zwischen Bologna und Sizilien, ich kann das nicht beurteilen, ob es die gibt, aber die Art, wie die sich angegiftet haben, das schrie halt so nach Drehbuchautor, Text,
genau.
Nicht nach zwei total. Omas, die im Exil leben, beides Italienerinnen, seit wahrscheinlich 40, 50 Jahren in Amerika, vielleicht sogar schon zweite Generation.
Eher länger, ja.
Genau. Ja, und die treffen sich jetzt da und beide im wahrscheinlich irgendwo in ihren 70ern oder späten 60ern sowas in der Größenordnung, und eine Minute, nachdem sie sich treffen und die eine sagt, dass sie aus Sizilien ist, werfen die sich Sachen an den Kopf, wo du denkst, so, wie seid ihr so alt geworden, wenn ihr mit so einem Aggressionslevel durchs Leben geht? Also, was ist denn da los? Und dann die Nonne da noch mit rein, einfach nur
Oh Gott, ja.
Also, das war alles so, so wohlfeil hingeschriebener Setup für, wir können dann später so Redemption-Moments für alle einbauen und das arbeiten wir dann auch pflichtbewusst ab in dem Film und es war so.
Ja.
Das war anstrengend, möchte ich sagen. Ja. Und gleichzeitig hatte man ja irgendwie doch so Hoffnung, dass es jetzt so gut wird und dass man dann noch so eben noch mehr Foodporn kriegt, so, wenn man darauf steht, wo man dann zugucken kann, wie es, wenn es dann läuft und so weiter. Und das war mir alles hinten viel zu kurz. Der ganze Film verwendete seine ganze Zeit nur auf Scheitern, Streiten, Leiden, noch mehr Leiden.
Frisieren, Schnaps trinken
und mit Limoncello sich einbekauen. Meine Fresse, du. Dass die am nächsten Tag reinkommt und sagt, ich habe keinen Kater, ich habe Wasser getrunken. Ganz sicher, da wird Wasser lustig. Nicht retten bei den Mengen an Limoncello, die ihr euch reingeknallt habt.
Lustig.
Ah, ja.
Bin gleich gespannt, wer eine Droge, der war Limoncello am Start.
Ja. Wer von euch einen Lammkopf dabei hat.
Oh, der Lammkopf. Wer von euch seinen Backofen in Brand gesteckt hat.
Ich tatsächlich.
Was?
Mir ist Milch übergekocht am Wochenende und im Ofen, weil ich, ja, beziehungsweise bin seit einiger Zeit auf Mandelmilch umgestiegen beim Kaffee.
Und wieso tust du die in den Backofen?
Unter anderem, unter anderem, weil man sie weiter erhitzen kann, ohne dass sie eine Haut kriegt, weil ich mag die Haut auf der Milch nicht. Ich hab's da halt. Genau, und ich mache halt mir in der Regel nur eine Tasse Kaffee und da ich relativ viel Milch in den Kaffee mache, mache ich das immer so, dass ich eben erst die Milch erhitze in der Tasse und da dann den Kaffee rein filtere in die heiße Milch, gell? Und dann ist das alles schön heiß und ich habe aber halt anderthalb Minuten und habe halt nicht auf 600 Watt, sondern auf 900 Watt gedrückt. Und wenn eine halbe Tasse...
Mikrowelle, nicht Backofen.
Mikrowelle, ja, das ist ja beides.
Mikrowellen, Backofen.
Ach so, okay.
Backofen. Und wenn du halt anderthalb Minuten, 900 Watt, halbe Tasse Milch, dann...
Oh, hast du sie aber an allen Wänden kleben.
Hast du halt ein Geil hier. Und das habe ich dann gemerkt. Und das Gute an der Hafermilch ist, die funktioniert ja dann trotzdem noch. Du nimmst dann
Mandelmilch, was denn jetzt?
Nee, Hafer. Habe ich Mandel gesagt? Nee, geht.
Vorhin
nee,
Mandel gesagt.
Hafer. Okay. Konnte ich trotzdem benutzen. War schön heiß. Und habe ich gedacht, das muss ich nachher sauber machen.
Der Teil, der noch in der Tasse war.
Genau. Er war schon weniger. Und das muss ich nachher sauber machen. So, und dann haben wir den Ofen nicht mehr benutzt.
Und du hast es nicht sauber gemacht?
Natürlich nicht, habe ich vergessen. Und heute mache ich halt Pommes darin.
Oh nein.
Und merk's halt nicht. Und merkst halt erst, als es stinkt und ich wach auf und es ist halt nur so, also man konnte nicht mehr sehen, dass es Milch ist. Es ist halt so ein Stück Kohle, irgendwas.
Kruste.
Furchtbar. Meine Frau hat sich ein bisschen aufgeregt.
Echt? Können wir nicht vorstellen, wie so das denn?
Und dann lässt du das einfach so drin und ich sag, ja, ich hab's vergessen, verdammt. Ja. Naja, da muss ich mich morgen mal drum kümmern. Hab dann auch gesagt so, haben wir eigentlich so ein Backofen, Backofenspray oder sowas? Und sie so ein Gift kommt mir nicht ins Haus. Du wirst dir da ordentlich Mühe geben. Okay, ich werde es also irgendwie mechanisch ablösen müssen.
Pyrolyse. Keine Pyrolyse, ja. Der Ofen? Einfach.
Nee, leider nicht.
800 Grad einfach rausbrennen.
900 Watt eine Stunde.
Genau.
Und nichts in der Mitte stehen
haben. Das ist, glaube ich, nicht so gut.
Aber wenn du da Wasser reinmachen würdest und einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit drin erzeugst, das könnte dir schon helfen.
Ja.
Oder?
Es ist halt Kohle. Also es ist halt wirklich...
Ja.
Ja, dann wird sie feucht. Das könnte schon helfen, dass es irgendwie... Aber
ja, ich muss morgen mal gucken, was ich
da mache. Kannst auch mal einen Lappen drauflegen.
Das vielleicht kann man es auch einfach mit einem... Ja, ich habe das versucht natürlich dann, als ich es gemerkt habe. Ich gedacht, dass ich mit der Küchenrolle noch raus, aber es war komplett trocken da schon. Also das ist schon völlig verkocht alles. Ja, ich habe mir auch gedacht, vielleicht, dass ich irgendwie mit einem Holzspatel drüber kratze und es einfach abkratze oder so. Keine Ahnung. Muss ich morgen mal gucken. Ob mit Feuchtigkeit oder mit Mechanik.
Ja, Kombination daraus.
Ein großer Spaß. Ja, aber wir waren noch bei den Nonnas.
Wir waren bei den Nonnas, ja.
Die auch irgendwie Backofen kurz im Brand setzen.
Ja. Im Schafskopf.
Ja. Im Schafskopf.
Auch da die Lösung. Ja, das erzeugt ja ein Problem. Und auch die Lösung dessen war auch so fast schon Deus Ex Machina. Also eigentlich war's.
Aber das meinte ich eigentlich vorhin mit dem, das haben sie ein bisschen lazy gelöst.
Ach so, den meintest du. Ich meinte den anderen, warum der den wir vorhin schon angesprochen haben, die freundliche Mafia aus der Nachbarschaft, warum die plötzlich freundlich ist.
Den meinte ich.
Haben sie auch
ja.
total lazy gelöst.
Ach so, ja. Ja, das hatte ich schon wieder vergessen.
Ja, nee, also. Oh Mann. Das war nicht mein Film. Aber gut, ihr hattet wenigstens Foodporn, aber das ärgert mich ja schon. Also, ich war da.
Ja.
Und alles andere war auch sehr, sehr vorhersehbar. Also da kam keine Überraschung.
Absolut nicht, nee. Gut, lass uns Punkte dran machen und dann schauen wir weiter.
Christoph, fang an.
Ja, ich bleib meiner Serie treu, die ich so in letzter Zeit hatte. Es ist leider so. Also ich habe dem neuen Himmel 3 Punkte gegeben. So krass geärgert hat mich Nonnas nicht, muss ich gestehen. Aber es ist schon auch, also es ist halt gar nicht mein Film. Es interessiert mich nicht, es ärgert mich. Ich mag diesen Foodporn nicht. Ich fand das, also ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, du müsstest mal die neue Staffel The Bear schauen, die haben wir auch noch nicht geschaut. Das wäre viel besser angelegte Zeit gewesen.
3 und 4. 4 oder 3. 3 fehlt uns noch und 4 kommt jetzt auch bald raus, habe ich gesagt.
Ah, verdammt. Ja, okay. Also das ist sicher viel besser, ungesehen. Deswegen, ich gebe da 3,5 Punkte. Das, weil für mich war, hat Havok mehr Spaß gemacht? Nee, Havok hat auch keinen Spaß gemacht.
Also momentan ich bin so froh, dass du heute jetzt wieder einen vernünftigen Film vorschlagen kannst.
Momentan ist es wirklich, schwierig. Aber Havok hat auch keinen Spaß gemacht.
Den Himmel hattest du vorgeschlagen, den hatte ich gar nicht.
Ja.
Nee, ist im Moment ist so ein bisschen Durststrecke im Sneakpot. Und Havok.
Ich gehe heute mal aus meiner Komfortzone raus und mach mal was Ungewohntes.
Okay.
Passt. Für mich Ungewohntes. Also ich gebe 3,5 bis 4.
Okay, das mit den bis 4 macht er nur, damit er das besser in Letterboxd-Punkte umrechnen kann. Ich schließe mich mal an, ich gebe auch 4, weil natürlich kann man das ist ziemlich inoffensive, das kann man so weggucken und bisschen langweilt sich ein bisschen und fragt sich, wann es vorbei ist. Zwischendurch gibt es schöne Bilder von Essen, komische Dialoge, komische Omas, die komisch geschrieben sind, komische finanzielle Entscheidungen von der Hauptperson. Und dann löst sich das irgendwie auf und dann gibt es auch so ein paar Bilder von den echten Vorbilder, Figuren aus der wahren Welt im Abspann. Das macht es dann nochmal, dass man das so im Abspann denkt, man so, ach ja, so, okay, das hat wirklich irgendwie stattgefunden, naja, dann ist es vielleicht so. Und dann ist man so halb versöhnt und geht da raus, aber vergisst das dann auch sofort wieder. Naja, 4 Punkte, mehr ist das nicht für mich.
Ja.
Mir hat das schon mehr Spaß gemacht als euch. Ich lande am Schluss bei 6 Punkten. Ist halt eine nette, seichte Komödie vielleicht ein bisschen. Ja, doch, wir haben auch viele Punkte gefunden, wo wir gelacht haben.
Das ist schon eine Rom-Com auch irgendwie.
Oder? Ja, und auch ein bisschen Romantik drin. Aber nicht so mit einem dicken Pinsel, sondern eher mit so einem kein Tapetierpinsel, sondern so ein
Zahnbürste.
Backblech. Backgutbestreichpinsel.
So ein Silikonpinsel zum Bestreichen.
Genau. Ja, genau. Eher so.
An dem nichts haften bleibt.
Nee, fand ich gut, aber er hat halt auch deutliche Schwächen und ich denke, die haben wir jetzt auch deutlich benannt. Mhm. Es sind viele, viele Stellen einfach sehr lazy gelöst worden, wo man sich mit ein bisschen mehr Mühe einfach noch mehr Story hätte rausarbeiten können. Aber 6 Punkte für mich.
Sehr gut. Immerhin hat der Herr Ballhaus zusammen mit dem Herrn Spooski, ich hoffe, man spricht ihn so aus, der Director.
Klingt nicht.
Glaube ich auch nicht.
Ich weiß nicht, wie er geschrieben wird, aber klingt nicht richtig.
Chbosky. Also du musst auf ein CH dann ein B folgen lassen.
Spannend. Ja.
Immerhin haben sie das mit dem Show Don't Tell so ein bisschen versucht. Das musste ich irgendwie, es war zwar manchmal so ein bisschen wie sagt man im Englischen, schinkenfäustig, wie sagt man das auf Deutsch?
Was? Schinkenfäustig?
Ham-fisted ist so ein englisches Wort. Ich glaube, es heißt sowas wie ungeschickt. Aber ich finde
es auf Deutsch auch sehr schön. Wir sollten das etablieren.
Ja, das machen wir schon.
Schinkenfäustig.
Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich, glaube ich, schon von, ich würde sagen, Martin Pittenauer oder Dominik Wagner, also, da habe ich zum ersten Mal gehört, dass sich jemand schinkenfistet mit schinkenfäustig übersetzt.
Das gefällt mir.
Genau. Also so ein bisschen ungeschickt gemacht ist, aber ich fand den Versuch nett. Es war so ein bisschen so, zum Beispiel die Szene, wo sie sich auf dem Markt begegnen, er und seine alte Highschool-Ex.
Wo man sofort sagt, aha.
Ja, nee, aber dann gibt's diese Szene, wo quasi zu klar ist, dass sie verheiratet ist. Und die Kamera geht einmal kurz an ihren Händen vorbei, sodass du den Ehering nicht wahrnehmen kannst. Ja. Und das fand ich so, das war jetzt ein bisschen direkt on the nose. Aber im Gegenschnitt sieht man dann sehr geschickt gemacht, quasi auch ziemlich aufgesetzt, aber du siehst im Gegenschnitt direkt danach, wie Vince Vaughn sie anguckt und dann seine Augen einmal kurz runtergehen und wieder hoch. Mhm. Sodass du dann auch gezeigt kriegst, okay, er hat es gesehen mit dem Ehering und so verläuft dann auch der Rest der Unterhaltung, ohne dass das angesprochen wird. Und das war jetzt nicht besonders, das war jetzt keine hohe Filmkunst, so verstehe mich nicht falsch, das ist ziemlich ham-fisted gemacht, aber immerhin, es ist Show, Don't Tell. Man hätte das auch noch viel plumper lösen können, sie hätte auch gleich von ihrem Ehemann erzählen können oder irgendwas in der Richtung. Und genau so macht der Film das dann noch plumper und noch direkter, als sie dann den Ring irgendwann von der einen zur anderen Hand nimmt. Und er dann sozusagen da sieht, sie reden ja vorher darüber, was das dann bedeuten würde, und dann nimmt er das halt auch wahr. Auch da wird nicht darüber geredet. Es wird zwar auch wieder so ins Bild gesetzt, dass du so jetzt guck da hinter mit und das siehst, dass du das hier nicht verpasst. Aber immerhin, ja, also das haben wir auch schon alles viel, viel schlimmer gesehen, wo dann halt nur noch geredet wird und wo nichts getellt wird. Nichts geschaut wird, sondern nur noch getellt wird. Genau. Aber von daher immerhin so, dass es hat nicht alles falsch gemacht.
Das stimmt, ja. Okay.
Die Theresa gespielt hat, die hat eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin im Paten gekriegt.
Die eine ältere, ne?
Die Nonne.
Die Nonne. Im Paten.
Mhm.
Okay.
Das ist halt auch schon ein bisschen her. Ich habe nur gerade den noch ein bisschen hinterher gegoogelt.
Susan Sarandon hat doch bestimmt auch schon eine Oscar-Nominierung gehabt, oder?
Susan Sarandon. Oh Gott, da ist so viel Text in der. 5 Oscar-Nominierungen und 1 Oscar.
Für was?
Ja, keine Ahnung. Ja. Dead Man Walking, Hauptdarstellerin.
Okay. Gut, trink mal was, oder? Wer trinkt Limoncello?
Schweigen.
Für Limoncello hat es bei mir nicht gereicht.
Bei mir auch nicht. Der wird bei mir nicht besser.
Okay. Ich glaube, ich habe irgendwo welchen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ja, dadurch, dass das jetzt bei mir alles liegt und nicht mehr steht, ist das schon schwierig. Ich habe mir aber einen anderen Zitrusfruchtlikör geschnappt und trinke jetzt, also ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, ich probiere es auf jeden Fall mal, Mandarin Napoleon.
Das ist halt wie Triple Sec trinken, gell?
Ja, das ballert.
Das ballert, ja.
Das ballert wahrscheinlich sogar mehr als Limoncello, weil da wahrscheinlich 40% Strom
doppelt
drin.
Doppelt so viel wie Limoncello.
Ah, fantastisch.
Der hat echt 38%, Alter.
Klar, das ist wie Triple Sec.
Ja, jedenfalls habe ich mir dort ein Mr. Martini Shotglas eingegossen.
Sehr schön.
Sehr gut. Ganz am Anfang gibt es irgendwo eine Szene, wo die in der Familie noch, ich glaube noch bevor die Mutter... Entweder bevor die Mutter tot ist oder bei der Beerdigung irgendwo oder bei dieser Trauerfeier, wo sie da alle zusammen, ich weiß nicht mehr genau, wo die Szene war, aber da gibt es in der Familie Grappa. Also zumindest nehme ich das an, die Flasche sah so ein bisschen so aus und es war eine klare Flüssigkeit und das ist eine italienische Familie, also habe ich das einfach für Grappa subsumiert, deshalb trinke ich Grappa. Es ist leider in meinem Zimmer zu dunkel, als dass ich das vorlesen könnte, weil das auch so eine fiese Schreibschrift ist, aber es ist so ein Moscatella Trauben irgendwas Grappa.
Mhm.
Ja,
boah, das ist lecker. Das ist echt lecker.
Ja, aber es ist saugefährlich. Ja, drück ruhig weiter, das ist lecker. Kannst
eine lustige Sendung.
In ein paar Monaten kriegen wir dann vom Jan wieder so eine Nachricht.
Trunkenheit.
876 ist auch eine der großen Trunkenheitsfolgen. Wir kriegen diese Nachricht vom Jan viel zu oft. Das ist erschreckend.
Ja, vor allem, es bin halt meistens ich, gell?
Das letzte Mal war ich's.
Eine der großen Trunkenheitsfolgen. Diese Bezeichnung allein ist so gut.
Das letzte, wo er es geschrieben hat, die habe ich gehört. Da bin ich halt der, also ich klinge noch relativ klar, also schon so ein bisschen angeschossen. Aber ich sag halt, jeder dritte Satz, den ich sage, ist halt, boah, ich krieg hier kaum noch irgendwas auf die Reihe und dann laber ich irgendwie weiter. Oder, boah, was ist jetzt? Ich sehe kaum noch, also.
Oh, oh Mann.
Ein bisschen viel Vorlauf in deinem Schnaps.
Ich trinke auch Krapper. Der ist gelagert in einem Tennessee Whiskey Fass. Denn wir haben ja auch, es spielt ja in Amerika, deswegen habe ich auch noch diesen amerikanisch-italienische Verwurstung drin.
Mhm.
Schlecht.
So, was haben wir noch gesehen?
Wir haben uns vorgenommen, gemeinsam Love, Death and Robots zu schauen.
Genau, aktuelle Staffel.
Genau. Mhm. Und haben jetzt da die ersten beiden Folgen mal geschaut. Das waren 13 Minuten, die wir doch alle noch übrig hatten, kurz vor der Sendung zu investieren. Nein. Habt ihr es kurz vor der Sendung oder habt ihr es noch?
Nee, ich hab's heute Morgen geschaut.
Ich hab's in der Mittagspause weggeschaut.
Ich hab's sogar schon gestern Abend geschaut. Ich kann mich schon nicht mehr dran erinnern, ist ja ewig her.
Also die erste ist nicht, glaub, ich Can't Stop. Geschaut.
Ja, Can't Stop müsst ihr mir mal erklären. Habe ich nicht verstanden. Ist ja im Endeffekt ein Konzertauftritt von Red Hot Chili Peppers, aber es sind nicht Red Hot Chili Peppers, sondern es sind Marionetten, die einen Red Hot Chili Peppers Song rezitieren.
Performen.
Es sind die Chili Peppers als Puppen. Also sie sehen ja auch so aus wie die Originalen.
Und alle sind Marionetten, auch die Zuschauer alle.
Genau.
Alle 50.000 oder wie viel sind, und man sieht auch ganz viele Fäden nach oben gehen, die dann zum Teil auch Feuer fangen und so. Das fand ich sogar recht lustig. Da dachte ich, okay, jetzt passiert irgendwas.
Was passiert? Fäden nichts? Feuer fangen.
Passiert gar nichts. Also ist doch, da habe ich irgendeine zweite Ebene nicht verstanden bei diesem Film? Oder ist doch total öde, oder? Also, oder habe ich einen Clou nicht kapiert?
Kommt, ich habe es auch nachlesen müssen. Also es ist irgendwie wohl eine legendärer Auftritt von den Chili Peppers irgendwie in vor 80.000 Leuten Open Air, und dieses Konzert hat jetzt David Fincher, den man ja mittlerweile eigentlich eher so von Thrillern und solchen Sachen kennt, aber der halt früher seine Karriere mit Musikvideos gestartet hat, hier für diesen Kurzfilm quasi in Puppenanimation, oder wie sagt man, Marionetten, so heißt es ja richtig.
Also aber es waren ja keine Marionetten, sondern es war ja schon Animation, also hast schon ganz recht, es war,
ja, aber es
wurden uns Marionetten
soll
gezeigt.
Aussehen wie, genau, wie Marionetten, genau, sie bewegen sich so, als, und du siehst, so, ja, wie du gesagt hast, man sieht ja auch die Fäden, aber das ist vermutlich trotzdem alles aus dem Computer, ja klar.
Ja, natürlich.
Ja, so wie die sich bewegt haben, das geht ja überhaupt nicht.
Ja, und so viele Fäden geht ja auch gar nicht. Aber was sollte das? Also,
das ist eine gute Frage.
Also ja, wir sind alle Marionetten. Okay. Ist jetzt auch, also.
Ich glaube, es ist einfach nur Spaß. Es ist einfach nur ein großer Spaß. Ich glaube, das hat, also ich wüsste jetzt nicht, dass da.
Auf dem IMDb 4,1 Punkte. Ich glaube, da gibt's keine zweite Ebene. Das finden alle irgendwie eher so meh.
Also ist halt, ja, man kann sich so überlegen, so hier wird halt Individualismus gefeiert, aber es ist halt nur Scheinindividualismus, weil in Wirklichkeit sind wir halt alle Marionetten und tun alles Gleiche, was uns das halt vorgegeben ist. Irgendwie so kann man sich da was reindeuten, ne? Aber, also, ja. Okay, IMDb 4,1, ja, das sagt eigentlich dann doch alles, gell? Dann lasst uns mal zu Unheimlich Begegnen der winzigen Art gehen.
Folge 2.
Also ich fand's übrigens eigentlich ganz lustig. Ich habe da gerne zugeguckt. Ich mag die Chili
Peppers. Can't Stop? Achso, ja. Okay.
Ich fand das jetzt auch nicht überragend toll und muss unbedingt nochmal gucken oder so, aber ich fand vor allen Dingen, wie sie Chad Smith, den Drummer, getroffen haben, der sah halt echt genauso aus wie der in echt.
Ja, so aus, auch Flea.
Ja, ja. Und auch Flea, genau. Auch, also ja. Anthony Kiedis, vielleicht fast noch eher am wenigsten, oder?
Aber erkannt hat man auch. Also die waren schon
erkannt hat man ihn auch, Stadt, ja.
Das war aber heftig, ja.
Und ich, ja, es war irgendwie so, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so, okay, weird, warum? Und kommt da noch was? Kommt da gleich noch ein Twist? Gleich fängt es an zu brennen oder gleich kommt eine Zombie-Apokalypse oder irgendwann
man, ja, oder man bei sieht Love, halt,
Death Robots mit allem?
Man sieht halt, wer die steuert. Also das hätte ich halt spannend gefunden.
Ja, irgendwas, irgendwas.
Weil in dem anderen Text auf Netflix steht ja auch, wer hält die Fäden in der Hand? So, jo, ja, genau. Dann sag's mir doch.
Ja, okay,
dann vielleicht hätte man nach dem Abspann noch dranbleiben müssen. Echt, das
ist jetzt. Oder die anderes Text AI hat einfach irgendwas herbeigebracht, das sieht gar nicht im Film.
Mhm, so ist es.
Naja, aber ich fand's irgendwie, am Ende dachte ich so, aha, okay, war lustig.
Ja, unheimlich begegnen der winzigen Art. Ich hatte die letzte Staffel nicht mehr so vor Augen. Ich fand's sehr cool. Es ist ja im Endeffekt der Aufguss von dieser Zombie-Apokalypse, den wir in der zweiten Staffel hatten. Nur halt jetzt mit Aliens statt mit Zombies. Und dann halt große Verwüstung und Alien-Invasion und so weiter. Und das Ende ist halt exakt gleich wie bei der Zombie-Apokalypse. Woran ich es überhaupt erst gemerkt habe, weil ich so, als dieses Ende kam, habe ich so, das hast du doch schon mal gesehen. Moment mal, da haben wir uns doch letztes Mal so drüber gefreut. Und dann habe ich die alte Folge nochmal geschaut und so, ah, okay, das ist doch recht ähnlich, was wir da gesehen haben. Aber es ist halt einfach schön gemacht. Also das ist schon ziemlich cool, wie da eben so in so, ich kann es gar nicht beschreiben, so Miniaturoptik.
Es ist so, ja genau, also wir gucken die ganze Zeit aus so einer isometrischen Computerspielperspektive auf die Welt.
Es sieht aus wie ein Computerspiel.
Genau. Und es ist so ein bisschen mit so Tilt-Shift-Objektiv-Optik, dass halt alles noch, also dass es aussieht wie eine Modelleisenbahnplatte quasi.
Ja, genau. Gibt's auch so eine Computer, nee, so eine Filmtechnik, wie man alles so aussehen lassen kann, oder?
Ja, Tilt-Shift. Ja, mit einem Tilt-Shift-Objektiv.
Ah, okay.
Und ist aber halt deutlich zu erkennen, dass es animiert ist, aber ist ja egal. Und
es werden halt auch lustige kleine Geschichten erzählt, wie der Typ mit seiner Kuh und so.
Der Farmer mit der Kuh ist wirklich fantastisch. Weil danach, dass die Aliens mit so einer Anal-Probe reagieren, ist halt einfach so, es ist alle Klischees, ist perfekt. Und danach rennt der Robot, ist Conspiracy Theory, Mensch, und rennt rum und erklärt allen, dass sie unter uns sind.
Da wird halt wirklich in 7 Minuten wird unheimlich viel erzählt. Es ist wahr, so ziemlich das Gegenteil zu dem Chili Peppers Ding, weil einfach übertrieben viel erzählt wird und gezeigt wird.
Und so ein eskalierendes Arms Race ist quasi zu sehen und dann halt auch, dass das Ganze anfängt durch schießwütige Amerikaner, schießwütige amerikanische Polizisten, die das auslösen. Also es hat wirklich ja, wie du sagst, es erzählt wahnsinnig viel in sehr kurzer Zeit und auch in der hohen Geschwindigkeit. Und ja, man hört
wirklich gut.
Manche Stimmen kann man so verständlich hören. Mit Untertitel hört man oder dann liest man noch ein bisschen mehr, was man faktisch audiomäßig kaum hören kann teilweise, weil die so die sind ganz schnell und so. Aber manche Sachen kannst du halt doch verstehen, weil es Englisch ist, aber es ist trotzdem so hochgepitcht und so schnell. Muss ich schon sehr genau hinhören, aber mit Untertitel kriegt man dann noch mehr mit. Es ist saulustig. Ist wirklich gut.
Mhm. Ja. Ich meine, ja, es ist ein 1:1 Abklatsch von dem Zombie-Ding, aber es ist einfach gut. Also, das macht Spaß.
Ja, ist auch schön, wie dieses Arms Race so immer weiter eskaliert, in die Aliens holen dann einfach die nächstgrößere Wumme und dann dauert es eine Weile, dann haben die Menschen einen Weg gefunden, die auch zu bekämpfen und holen die Aliens einfach das nächstgrößere Ding. Fantastisch.
Ja, das ist echt sehr lustig. Habe ich euch mal erzählt, dass ich jemanden kenne?
Mal von Aliens entführt?
Nee, nee.
Ja, eine Anal Probe.
nee.
Aber nicht jetzt das mit der Kuh, Entschuldigung.
Tilt Shift. Der ein Objektiv gebaut hat, wo man den Tilt während des Films pullen kann, also dass du den schieben kannst. Und der hat das irgendwie.
Wurde bei dir in der Bar getestet, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, war das genau.
Ja, das hat er da. Ja, so war ich der zweite Mensch auf der Welt, der einen Tilt gepult hat.
Cool.
Habe ich sogar ein T-Shirt für gekriegt. Sehr lustig.
Nicht schlecht.
Ja. Tiltpuller Nummer 2.
Wow.
Auch wenn du das anhast, so, was ist das denn für ein T-Shirt?
Niemand versteht das.
Keiner. Kein
Mensch. Muss auch so eine Kameramesse geben und dann mit dem T-Shirt da rumlaufen.
Ja, ja, dann vielleicht, ja. Oder man trifft jemanden, der das Dreier oder Vierer oder so hat.
Oh, gut. Ein sehr exklusiver Club. Ja. Und Leute, die sich nicht gegenseitig kennen. Sehr gut. Machen wir das jetzt so weiter? Gucken jetzt jede Folge zwei so Kurzdinger?
Ja, oder zwei, oder?
Ja, die sind alle so in der Länge. Ja, dann schauen wir doch für nächste Woche Spider-Rose und die 400 Boys oder die 400 Boys. Ich weiß es nicht.
Ja. Ich muss nochmal nachschenken von diesem Likörchen.
Teil übersetzt. Also dann schauen wir die zwei. Halbe Stunde für nächste Woche. Das ist machbar.
Oh, das ist ja recht lang im Vergleich zu.
Ja, es ist das doppelt so lang wie früher.
Ja, ja. Eskalieren hier die Laufzeiten.
Ja, ja.
Aber danach eskalieren sie nicht weiter.
Ja, okay.
Ach, das schreibt sich die Überleitung ja von alleine. Apropos Laufzeiten.
Ah, verdammt.
Und es war nicht der Dead Joke.
Nee. Super. Was? Ich habe die Dad-Jokes von letzter Woche meinen Kindern erzählt, mehrfach. Den mit der trockenen Haut habe ich wirklich jetzt oft erzählt. Aber die lachen nicht drüber. So, was die Hauptursache für trockene Haut ist, Handtücher.
Oh.
Finde ich so gut. Aber sie finden es nicht lustig. Es scheint ein Dad-Joke zu sein.
Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal beim
Training.
Sind wir
noch nicht, nee. Ja. Ich habe wie ein Tier trainiert. Also, nein.
Ja, man hat dich auf Be Real laufen sehen.
Du hast jedenfalls nach dem Training wie ein Tier gerochen, habe ich gehört.
Ja. Ich habe letztes Wochenende, haben wir hier eine Radtour, das ist übertrieben, es so zu nennen, aber wir sind zum Nachbarort gefahren mit dem Fahrrad, um ein Eis zu essen. Das allein würde ich jetzt noch nicht als Training ansehen, aber zurück bin ich nicht mehr bei meiner Familie geblieben, sondern habe einen kurzen Sprint vom Nachbarort hierher eingelegt. Habe mich ordentlich verausgabt. Also ich habe immerhin den Kreislauf in Schwung gebracht. Und dann war ich tatsächlich, war das gestern oder vorgestern? Weiß nicht, irgendwann in den letzten zwei Tagen. Fahrradfahren nochmal und danach direkt laufen.
Wow.
Koppeltraining, wow, oder? Ja. Koppeltraining. Natürlich nicht so
richtig los.
Nicht die Distanzen, die wir brauchen. Also ich glaube, ich bin 14 Kilometer Fahrrad gefahren und dann 2,5 Kilometer gelaufen. Aber
ist ja egal. Beim Koppeltraining geht es auch nur darum, dass du den Körper diese Umstellung machen lässt. Du brauchst nicht die volle Distanz. Das ist egal.
Ja, nee, das geht. Also ich erhole mich beim Laufen, erstaunlicherweise. Was heißt erstaunlicherweise? Ich bin halt kein guter Radfahrer. Aber
okay.
Nee, ich bin zufrieden. Ich war auch zufrieden mit meinen Radfahrzeiten. Ich habe mir so vorgenommen, so über 20 km/h sollten es schon sein.
Mhm.
Was halt früher mit dem Mountainbike halt völlig außerhalb jeglicher
überhaupt nicht möglich, oder?
Nee, wäre nicht möglich gewesen. Also jedenfalls ich nicht. Und jetzt bin ich über, ich glaube, ich hatte so knapp 24 oder so, aber also schon okay.
Okay.
Ja, da werde ich wahrscheinlich das kürzeste Stöckchen ziehen mit meinem Fahrrad, aber wir sehen dann.
Ja, das wäre jetzt eine Frage. Was ist denn eigentlich dein, gibt's einen Plan für mit was du fährst? Hast du irgendwas, jemanden gefunden, der dir irgendeine Rennmaschine leiht gegen Gebühr oder?
Ich habe mal geguckt, was man so zahlt, wenn man eine Rennmaschine leihen möchte. Da gibt's durchaus Leute, die sowas verleihen. Aber wenn du dann jetzt nicht die nur für den einen Tag leihen möchtest, sondern vielleicht sagst, okay, dann brauche ich die vielleicht insgesamt eine Woche oder zwei oder so, damit ich vorher nochmal fahren kann damit und dann vielleicht trotzdem irgendwie 2-3 Tage Ruhepause vorher machen kann, aber trotzdem schon mal vorher mit dem Fahrrad gefahren bin und dann das Rennen und so, dann kommst du bei Leihgebühren raus, die relativ schnell in die Preisregion gehen, wo du auf eBay auch schon ein Rennrad gebraucht kaufen kannst.
Okay.
Dann habe ich mit diesem Gedanken gespielt, dann hat meine Frau von diesem Gedanken Wind bekommen und hat gesagt, nein! Das gibt's nicht. Ich kaufe mir ein so
was, warum nicht?
Tag kein Fahrrad.
Nee, aber wir werden ja nächstes Jahr wieder den Wettkampf machen.
Ja, außerdem dann nicht, dann hat man ja so ein Rad, dann hat man vielleicht auch den Dings auch damit mit mal zu fahren. Also, weil es macht schon Spaß. Also, das muss ich sagen. Das
Rennradfahren ist schon geil, oder?
Ist schon lustig, ja. So, wenn du bist halt plötzlich unter den Radfahrern, also, ja, du bist noch nicht das Ende der Nahrungskette, weil es gibt halt noch die echten Rennradfahrer,
die dich einfach brutal wegbrennen können.
Aber so diese ganzen Elektrofahrer brennst du halt weg. Und das macht schon Spaß. Also.
Ja. Okay, merke für mich selber, mit Elektrofahrrad jetzt immer da fahren, wo der Asphalt schlecht ist.
Ja, ja, genau. Genau, da kommen sie nämlich nicht hin.
Obwohl, ich hab ein Gravelbike.
Mit dem Gravelbike.
Ich habe so richtig fette Ballonreifen an meinem Lastenrad. Da kann ich über Sachen drüber knüppeln, da muss man tragen.
Und das Rad, was du jetzt hast, das ist so ein Trekkingbike oder sowas so?
Ja, so ein Citybike eher so. Also,
okay.
Ich glaube 40 mm Reifen.
Aber wenn du die hart aufpumpst, also wenn die auf
das ist jetzt auch
schon.
Genau, das also ist so mein aktueller Plan.
Das so ist wie halt, ich das in Erinnerung habe, ist das nicht so verkehrt, das, was du da hast.
Es hat halt einen Gepäckträger. Und jetzt könnte man irgendwie sagen, jetzt könntest du den abmachen, aber da ist halt in den Gepäckträger fest die Rückleuchte verbaut. Das heißt, dann hast du da irgendwie so Kabel, die irgendwo im Rahmen verlegt sind, die dann da irgendwie rauskommen und rumdengeln.
Gibt es da nicht so viel Kabel? Widerstand ist es doch nicht.
Nee, Gewicht.
Gewicht halt einfach.
Und halt einfach nichts zu trinken mit.
Ja. Und halt einfach Optik, weißt du?
Das habe ich mir tatsächlich überlegt mit dem Trinken, ja, weil das ist echt mein Problem, dass ich dann immer aufs Klo muss, ja. Ich war auch diesmal wieder so, ja, also bei dem Koppeltraining musste ich dann beim Joggen zwischendrin anhalten und Pipi zu machen. Das ist grauenhaft.
Na, los bei dir.
Das nicht. Ja, Konfirmandenbläschen.
Ja, so ist das.
Ja, nee, also ich glaube, das größere Problem an meinem Fahrrad ist halt, für so ein Citybike ist das fantastisch, aber eine Getriebeschaltung. Aber die ist toll, aber nicht leicht. Ja, das bringt halt Gewicht mit sich, so ein riesiges Stück Block aus Metall mit wahnsinnig vielen Zahnrädern da drin.
Das möchte man nicht umschrauben.
Nee, das kannst du auch nicht umschrauben, da geht nichts, da ist nichts zu wollen.
Ja.
Also und dann
ist Hinterrad halt dran und neues. Geht dann schon irgendwann, aber.
Ja, okay.
Kannst du mal das ist so ein Fixi.
Und dann hat's halt noch ein.
Ja, meinst du?
Genau.
Wie ist denn das mit Nabendynamos? Wenn sie kein Licht machen, dann haben sie ja nicht dieses Schleppmoment, dass sie da jetzt irgendwie 6-8 Watt Strom erzeugen müssen. Aber wahrscheinlich haben sie auch keinen Null-Schleppmoment, oder? Da wird schon irgendwie auch was flöten gehen bei.
Ich hatte das noch nie. Den letzten Dynamo, den ich hatte, war an meinem Fahrrad, das ich mit 8 Jahren bekommen habe und den man so runterklappen konnte.
Ah ja, die Dinger, ich erinnere mich. Die waren immer so schön. Wenn sie nicht ganz korrekt geeicht waren, sondern so ein bisschen versetzt, so ein bisschen schief gelaufen sind, dann haben sie immer so geschliffen und haben noch ein fürchterliches.
Ja, und ja, hell dunkel gemacht dauernd.
Und auch nur so Funzel, genau.
Ja.
Ja, nee, also mein Fahrrad hat einen sehr tollen Scheinwerfer mit was weiß ich, 100 Lux oder wie das heißt. Oder Lumen? Na egal.
Solltest du auf jeden Fall anhaben.
100 irgendwas und den passenden Nabendynamo dazu. Also an sich ist es ein perfekt ausgestattetes Cityrad. Ich bin ja auch sehr stolz auf dieses Fahrrad. Habe ich ja lange fürs Aussuchen damals gebraucht.
War das nicht auch so teuer oder was hat es gekostet?
Das war nicht so wahnsinnig günstig. 3.900 Euro sowas, Größenordnung.
Was?
Ja. Wow.
So, ist schon Edelkomponenten. Das ist alles in Sachen Citybike ist da alles fein an diesem.
3.000 für so ein Stadtrad?
Ja. Das ist ja krass.
Ja, ist halt. Ja.
Ich hab vorhin vor der Sendung dem Christoph erzählt, dass ich jetzt heute angefangen habe zu recherchieren nach einem neuen, und da bin ich halt unter 3.000 Euro noch. Also ein Euro, aber.
Da bist du noch nicht. An der Pinnacle von dem, was man darauf verbauen könnte, angekommen, noch lange nicht.
Nein, überhaupt nicht. Aber das ist halt das, weißt du, so ich will so wenig wie möglich ausgeben, um den nächsten Schritt zu machen. Ich brauche, also bis ich in 7.000 oder 10.000 oder 12.000 Euro Triathlon-Bike habe, da muss ich halt mal 25 Kilo abnehmen.
Okay, also, yeah, bist du tot.
Genau. Ja, du, damals bin ich mit dem Ding jeden Tag zur Arbeit gefahren.
Ja, war genau richtig. War genau richtig.
Und wollte halt ein Citybike haben, was all diese Dinge, die mich immer genervt haben, nicht hat. Also ich wollte keine leeren Batterien mehr beim Licht. Ich wollte ordentliches Licht. Ich hatte damals einen absoluten Hass auf Kettenschaltungen, weil ich in meinem Leben immer nur scheiß Kettenschaltungen hatte, die fürchterlich waren. also wollte ich einen Riemen und dann kam diese Getriebeschaltung von Pinion auf den Markt und habe ich
gesagt, schon auch geil.
Also. Die will ich haben. Und die ist halt nach wie vor, das macht halt einfach Freude, die zu schalten. Du hast 18 Gänge. Es gibt nie den Zustand, dass irgendwas klemmt oder irgendwie es will sich nicht schalten lassen oder es rastet nicht richtig ein oder es klickert während des Fahrens und ist
das
nicht
doch,
so
das, richtig. Das ist doch der größte Spaß beim Fahrradfahren. Das ist
immer fürchterlich. Das hat mich immer genervt. Mich immer fürchterlich. Es nervt mich jetzt an dem Lastenrad.
Ja,
mit der 12-Gang Deor. Das ist auch, die ist zwar gut für eine Kettenschaltung, diese Shimano Deor XT12, aber wenn du mal Getriebeschaltung gefahren bist, dann ist alles so, ja, was macht das denn da hinten? Was ist denn das alles für Geräusche und so weiter?
Kennt ihr die Leute, hinter denen man herfährt oder neben denen man fährt, wo das Rad die ganze Zeit so Geräusche macht, so, schalt doch mal. Guck mal, du hast deine Kette überkreuzt, irgendwie vorne klein, hinten klein, so ja, komplett über Kreuz laufend, so, schalt mal, irgendwo hin. Mach irgendwas mit dieser Schaltung. Nee.
Ja. Und an meinem Citybike fantastisch, weil das Ding hat ja auch einen Riemenantrieb und diese Getriebeschaltung, das ist halt flüsterleise, solange du trittst. In dem Augenblick, wo du aufhörst zu treten, kommt ein anderer Effekt zum Tragen, nämlich dieses Getriebe hat aufgrund der Tatsache, dass es halt ein Getriebe ist, einen relativ großen, wie nennt man das, also so ein Totraum, wenn du so nach vorne trittst, dann hast du ja erstmal so einen gewissen Moment, wo es noch nicht eingerastet hat sozusagen, ja. Also so ein Leerraum. Und weil sie das nicht noch zusätzlich durch eine Freilaufnarbe hinten, da ist ja auch im Grunde so ein Zahnrad-Ding mit so einem Haken, der da immer rumrast, deshalb machen die ja dieses Klickergeräusch. Und wenn du da eine grob verzahnte Narbe hast, dann hast du ja auch einen Totraum, bis der Klecker den nächsten Einrastpunkt findet. Und weil sie das nicht noch weiter aufpumpen wollten, haben sie eine super eng verzahnte Narbe hinten genommen. Das heißt, in dem Augenblick, wo du aufhörst zu treten und diese Freilaufnarbe anfängt, ihr Geräusch zu machen, was Freilaufnarben ja nun mal tun, wenn man aufhört zu treten, dann hast du so einen aus 200 wütenden Hornissen bestehenden Hornissenschwarm, der dann so ein Geräusch macht. Das heißt, ich fahre mit diesem Fahrrad absolut lautlos an Leute heran und wenn ich dann mir denke, warum geht er jetzt nicht aus dem Weg, ist so eng, ich komme nicht vorbei, muss ich einfach nur aufhören zu treten, dann macht dieses Fahrrad einen infernalischen Lärm und die Leute springen aus dem Weg. Das ist wirklich faszinierend. Und wissen halt nicht, wo ich hergekommen bin, weil das wirklich, wenn du hörst halt kein Kettengeräusch durch den Riemen, du hörst dadurch, dass keine Schaltung in dem Sinne hinten irgendwelche Geräusche machen könnte, die Getriebeschaltung macht kein Geräusch oder sehr, sehr, sehr leises, hörst du fast nicht. Und dann mit hart aufgepumpten Rädern kannst du wirklich sehr leise an Leute ranfahren und dann hörst du auf zu treten. Und dann so, kommt der her. Und das passiert mir dauernd. Sehr lustig, ich brauche die Klingel fast nie.
Also Stefan, wir müssen...
Das ist doch beim Rennrad auch so, wenn du Shimano hast, ist relativ okay und diese anderen, weiß ich noch, Campagnolo oder sowas, die so richtig laut sind, wo es auch so laut klackert.
Ich habe in irgendeinem YouTube-Video mal gehört, das war aber, da hatte ich das Fahrrad schon, dass so diese lauten Narben ist irgendwann scheinbar in dem Rennradbereich so ein Trend geworden, weil am Anfang waren nur die ganz teuren Narben laut. Und dann gab es irgendwie so einen Trend, so nach dem Motto, wenn meine auch laut ist, dann denken alle, dass ich die teure habe. Und dann hat sich das so verselbstständigt. Und dann wurde es irgendwann cool, dass man jetzt laute Narben hat. Und dann haben es irgendwie alle Hersteller gemacht. Irgendwie sowas habe ich mal in so einem Racing-YouTube-Kanal für Fahrradmenschen gehört.
Also Stefan, wir haben zwei Möglichkeiten zu erkennen, ob der Bob von hinten uns dabei ist zu überholen.
Mhm. Wenn ihr nichts hört, könnte ich da sein?
Genau, wenn's ganz laut plötzlich uns eine Getriebeschaltung anbrüllt von hinten. Oder wenn wir plötzlich, ohne die Sonne im Rücken zu haben, unseren eigenen Schatten vor uns sehen.
Weil diese beides, Riesenscheinwerfer.
Beides würde bedeuten, dass ich euch
gerade Energie
eingeholt habe von hinten und das halte ich für sehr unwahrscheinlich, muss ich sagen.
Ja, genau, da du schneller schwimmst als ich, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du mich beim Fahrradfahren einholen wirst.
Ja, aber du wirst mich überholen und dann kann ich dich kurz mit dem Geräusch erschrecken, dann kurz von hinten anleuchten und dann bist du weg.
Dann wärst du der Erste in meiner gesamten Triathlon-Erfahrung Dings-Karriere, den ich eingeholt habe. Aber mal gucken, vielleicht passiert es.
Ja, aber also, dass dein Fahrrad schneller ist als meins, steht, glaube ich, außer Frage. Also, dass du theoretisch damit schneller sein könntest.
Aber ich bin halt echt ein schlechter Fahrradfahrer.
Okay.
Naja, wir werden sehen. Es ist echt, ich sehe wirklich, also ganz ohne Flachs, ich meine, klar, es ist total schwer einzuschätzen. Zum Beispiel, wie schnell der Stefan schwimmt und so. Aber ich sehe keine so schlechte Chance, dass wir tatsächlich relativ nah beieinander sind.
Das glaube ich auch.
Dass das wirklich lustig auf der Laufstrecke
komplett wird. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil gar keiner mehr da ist, aber...
so wie letztes Mal dieser Lumpensammler, der direkt hinter mir im Rad gefahren ist, während ich gejoggt bin, weil ich der Letzte war.
Genau so. Der ist noch da.
Und dass ich gar nicht der Letzte war, dass er nur dachte, ich sei der Letzte.
Hat aber auch seinen Job verfehlt, oder?
Ja, so ein bisschen, ja. Nee, und das könnte ich mir vorstellen, dass wir uns da am Ende da doch entweder auf der Laufstrecke treffen oder überhaupt schon die ganze Zeit zusammen.
Also wenn wir auf der Laufstrecke uns treffen, dann gewinnt der Christoph, weil den Schlusssport, den gehe ich nicht mit. Das kannst du casual
und wenn
direkt
ich einen
ansagen.
Herzinfarkt krieg.
Ja, genau, der Christoph genau. Wird den wie ein Besessener.
Ja, genau. Ja. Den habe ich nicht. Das geht mir völlig ab.
Genau. Da sehe ich bei uns beide auch um die Schlusskurve spazieren im Zweifelsfall. Mhm.
Bei mir geht es halt echt darum, überhaupt durch diese Schwimmdistanz zu kommen, dann nicht aufs Klo zu müssen.
Und die Schwimmdistanz macht mir halt wenig Sorgen, außer dass es im See ist und mir zu kalt sein könnte.
Das hat wirklich gar keinen Spaß gemacht letztes Mal. Vor allem mit den, wenn halt um dich rum diese Omas schwimmen, die halt von den DLRG-Leuten angesprochen werden, ob sie jetzt nicht mal langsam aufhören wollen, ob sie noch wollen und so. Und du denkst, ich schwimme genauso schnell wie diese scheiß Omas.
Die Omas geben mir persönlich das Gefühl, okay, ich bin hier nicht der Letzte. Da sind noch Omas,
ja, aber,
wunderbar.
Ja, aber es gibt ja das Gefühl so, okay, du schwimmst in der Geschwindigkeit, wo die denken, dass du eigentlich gerade am Ertrinken bist. So, ah. Wird nicht mehr als Schwimmen wahrgenommen.
Ja, das ist alles nicht schön.
Das ist so super.
Das Schöne ist aber, dass du jetzt so einen Triathlon-Einteiler trägst und trotzdem zwischen den Omas schwimmst.
Oh Gott, das ist so schlimm.
Das wäre mir zu peinlich.
Mir auch.
Ich werde einfach eine normale Badehose anhaben und sehe dann schon am Start einfach so aus, als ob ich das sowieso nicht ernst meine.
Und hast vielleicht einen Surf-Neo an oder so.
Oh Gott,
wenn es wirklich kalt wird, ja.
Wenn es wirklich kalt wird, dann kurz einen kurzärmeligen Neo an, ja.
Der musste den Neo ausziehen, der Wechselzone.
Aber oh Gott, kommen. Ja, aus dem Neo rauskommt.
Wenn rauskommt Gott, sitzt da in der Wechselzone, kommt der Christoph an vom Schwimmen mit seinen Omas und zieht dich aus diesem Ding raus. Soll ich komm, rauspulen?
Genau, normalerweise gehe ich damit zu meiner Frau und zeige sie nicht auf dem Rücken und sage, kennst du da mal, es wird was auf dem die ist ja dann da, also die ist da schon irgendwo in der Nähe dann wahrscheinlich, aber nicht so, dass sie mir da helfen kann.
Nee, muss Kampfrichter fragen, das heißt halt.
Ah, kann ich nicht irgendwie so ein Kind, eins von meinen Kindern da reinschicken?
Ja, aber ich komme dann ja auch irgendwann.
Hilfeleistung und so.
Wenn du lange genug wartest in der Wechselzone, kann ich dir aus dem Neo helfen.
Aber das ist ja auch verboten, oder? Dürfen sich Athleten gegenseitig helfen?
Nee, ja, natürlich nicht. Nee.
Na gut, aber wenn die vorher uns schon gefragt haben, ob wir noch
ertrinken,
also ja. Ob wir das mit dem Ertrinken ernst meinen oder ob wir es jetzt mal lassen können, dann ist denen wahrscheinlich auch wurscht, ob wir uns
um die Zeit geht's bei uns nicht, ja.
Ja. Oh ja, ich sehe schon, ich muss im Schwimmen irgendwie Meter machen und ich muss auf dem Rad irgendwie Vorsprung, weil im Laufen.
Dein Fahrrad ist ja mal ohne Frage das Allerschnellste von unseren Fahrern.
Ja, und
also du hast ja.
Ja, und der Stefan hat halt auch noch, der weiß halt, wie man sowas macht irgendwie.
Ja.
Ja, aber es ist halt auch schon wieder 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe.
Mindestens, oder?
Und mehr als 10 Kilo.
Ja, oder 9. Ja, auch das. Ja, da sehe ich das größte Problem.
Ja, aber also trotzdem, dein Fahrrad ist ja ein richtiges Rennrad, so mit, was weiß ich, 9000 Bar auf den Hinterreifen und so. Das hat einfach den geringsten Rollwiderstand von allen.
Meine Hoffnung ist halt, dass beim Stefan tatsächlich die Fitness dann doch ein Limit darstellt.
Ja.
Dass du uns am Fahrrad halt nicht einfach mit 30 km/h wegbrennst.
Genau. Dass ich da eben auch nur 22 oder vielleicht 24
genau.
fahre.
Genau. Und dann sind wir halt da also und, ähnlich dabei, gell?
Und dann auf die Laufstrecke komme und.
Auf dem Citybike ist schon hart. Das sehe ich mich
auch.
Ja,
aber
nicht.
Dann komme ich halt auf die Laufstrecke also und bin halt platt hier. Und laufe irgendwie, weiß ich nicht, 8-9 Minuten pro Kilometer. Und dann wird's halt ein langer 5-Kilometer-Lauf.
Ja, das
Susi ist mein einziger Gedanke, gilt die ganze Zeit meinem rechten Knie.
Was? Der Stefan ist doch der mit dem Knie.
Nee, ich hab ja bei den letzten Triathlon nicht mitgemacht, weil ich nach diesem Radfahren am Gardasee damals so geschwollenes Knie gekriegt habe und dann.
Also darfst das nicht so herbeten. Das ist.
Nee, ich mache jetzt die ganze Zeit bei dem Training auch, ist es noch nicht schlimm geworden, aber ich hatte jetzt schon mehrfach so diesen Effekt, dass ich es nach dem Training gemerkt habe, dass da nicht, dass es geschwollen ist oder so, aber dass ich merke, da ist irgendwas. Und dann habe ich halt 1-2 Tage Ruhe gemacht, dann war es wieder okay, dann habe ich wieder vielleicht irgendwas gemacht, manchmal 5 Tage Ruhe gemacht. Also so richtig bin ich jetzt noch nicht in einem 3-mal die Woche trainieren Modus, definitiv nicht. Aber es ist auch nicht so, dass das Knie abwesend ist. Irgendwas lauert da auf mich. Und das ist eigentlich meine größte Sorge. Alles andere, wenn das nicht kommt, dann komme ich da schon irgendwie durch. So, da bin ich mir relativ sicher.
Ja, also im Notfall musst du halt die letzten 2 Kilometer gehen auf der Laufstrecke. Ja. Das hat so.
Ja, aber dann ja, ist es doch nur beim Laufen ein Problem, oder?
Genau, dann ist der Wettkampf für dich erledigt mit uns sozusagen.
Ja. Ja, wobei damals am Gardasee war es eine Fahrradfahrt, die das ausgelöst hat.
Mhm.
Also beim Schwimmen ist definitiv kein Problem, das ist klar. Aber Fahrrad und Laufen duellieren sich dann darum.
Ja, ich überlege auch, ob ich meine Kniebandage mitnehme und anziehe.
Was macht die also?
Kniescheibe ein bisschen festhalten. Kniescheibe. Die ist nur für den Kopf. Die ist nur für den Kopf.
Okay, verstehe.
Also sagen die Ärzte, die ist ein bisschen despektierlich auf orthopädische Produkte schauen.
So, okay.
Ja, sie können die, können sie sich schon kaufen, ja, das ist für den Kopf, für ihren Kopf ist das gut.
Okay. Okay. Ja, das letzte Mal, als ich beim Orthopäden war, war jetzt nicht wegen Knie, sondern wegen Rücken.
Du bist so alt. Das ist unerträglich.
Da hast du dann so einen Kandidaten, der dich dann, der da irgendwas von MRT und CT und so ein Zeug redet, aber in dem Fall nicht zur Anwendung gebracht hat, weil er nach irgendwie seiner fertigen Diagnose dann der Meinung war, dass wir das jetzt noch nicht brauchen. Aber das nächste, was er dann macht, ist, er will dir da Akupunktur verschreiben. Und dann denkst du dir auch so, ja, genau. Danke. Weil das halt nicht, weil er das für sinnvoll hält, dass das was macht, sondern weil die Akupunktur direkt in seiner eigenen Praxis angeboten wird und das halt dann als Igelleistung du selber zahlst. Das heißt also, das kann er einfach immer jedem und allen verschreiben, da muss er sich von niemandem rechtfertigen und auch nicht mit irgendeiner Krankenkasse diskutieren, weil das zahlen die Kunden halt selber. Und am besten auch so, dass da gibt's keine Wartezeit. Da wirst du so reingequatscht. So, da können wir gleich, die erste Sitzung können wir gleich jetzt machen. So, und ganz sicher. Damit ja, du nicht noch auch, Zeit hast, groß drüber nachzudenken. Also da gehe ich auch nie wieder hin zu dem Typen.
Was meine Eltern immer am meisten aufgeregt hat, nicht die Leute, die diesen Quatsch konsumieren, weil sie daran glauben, oder weniger die, sondern vielmehr die Kollegen, die es anbieten und die es halt besser wissen müssen. Hm. Und die es halt nur aus Gier machen. Es gibt halt keinen anderen Grund. Natürlich, Karl Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein, wenn du das lange genug machst, irgendwann glaubst du an den Quatsch natürlich auch selbst. Oder in zunehmendem Maße. Aber ursprünglich sollte ein Arzt so ausgebildet sein, dass er an diesen Blödsinn nicht glaubt. Es ist ärgerlich.
Mhm. Ja.
Ist auch bei Geologen, also was du da manchmal, also, da siehst du halt Bodenkunde-Professoren, die halt an Wünschelruten Wasseradern finden, glauben. Wo ich mir denke so, ja, ich habe es bei meiner vorherigen Firma, hatte ich auch so einen, das war halt so ein Bohrgeräteführer, der hat an sowas geglaubt. Ja, okay, der weiß es halt nicht besser, aber wenn halt ein Naturwissenschaftler, Professor an diesen Quatsch glaubt, ja, es gibt halt nicht mal Wasseradern. Was ist denn eine Wasserader? Was ist denn das? Ja, so ein Quatsch. da fehlen einfach die Worte. Ich denke so, warum? Und der verdient nicht mal Geld damit.
Es gibt's in der IT auch. Es gibt's in der IT auch. Ich habe auch schon öfter mit Kollegen zusammengesessen. Ich will jetzt niemanden unter den Bus werfen, aber
ich habe gerade meinen Bodenkunde. Es gibt nicht so viel Bodenkunde-Professoren. Den habe ich jetzt gerade unter den Bus geworfen.
Keine aktuellen Kollegen, aber von meinen alten dürfen sich jetzt irgendwelche angesprochen fühlen. Die dann so Lösungswege bei Computerproblemen vorschlagen, wo du so drüber nachdenkst und merkst, das hat nichts, auch nur im Entferntesten, mit unserer Problemlage zu tun. Das ist reine Computeresoterik, was du da vorschlägst. So wie
Computeresoterik ist auch ein schönes Wort.
Ich wusste nicht, dass es das gibt.
Das gefällt mir sehr gut.
Das heißt, du fügst dann irgendwelchen Code ein, der nichts tut, oder was?
Nee, oder du machst halt so Diagnose-Sachen oder so, als würdest du sagen, okay, mein Programm kompiliert nicht, lass mal rebooten, vielleicht macht's das besser. Das war nicht das Beispiel, was in dem Fall, aber du weißt halt so, das kann nichts helfen, das hat nichts.
Also da habe ich häufig das Gefühl, dass das was gut
Reboot tut gut, sagt man doch, oder?
Ja, aber nicht, wenn dein Compiler deinen Code nicht frisst. Also
du arbeitest schon lange nicht mehr auf Windows.
Doch, beruflich arbeite ich auf Windows.
Das wusste ich nicht, dass es da auch so Esoterik gibt. Es gibt überall Esoterik, ist schlimm. Ja. Ja, vor allem die es besser wissen müssten, das ist halt, die sind das Problem. Und wenn sie dann auch noch damit Geld verdienen, dann wird es halt wirklich problematisch. Wie sind wir denn da jetzt schon wieder gelandet?
Ja, achso, Stefan, wir wollten immer noch
Stefan glaubt reden. An Esoterik für sein Knie.
Ja, im weitesten Sinne, ja.
Mit Stefan unter den Bus geworfen.
Nee, ja.
Nein. Oder auch damit zusammenhängt, vielleicht verstehe ich es noch nicht, weil ich dumm bin, aber was so Physiotherapeuten gerne machen, ist dieses komische, ich glaube, Kinesio-Band oder sowas heißt das. Das ist im Endeffekt Panzertape, was sie auf die Haut kleben.
In unterschiedlichen Festigkeitsgraden. Das ist ja was
und ganz. Und Farben. Ich glaube, Farbe und Festigkeit ist auch ein ganz großer Unterschied.
Ja.
Und wo ich mich immer frage, wie soll das irgendwie auf die Muskulatur oder irgendwas wirken? Denn die Haut ist ja elastisch und nur daran haftet es ja.
Ja.
Das ist doch ganz großer Unsinn, oder? Wie soll denn das, also, das ist so dieses,
mir fällt, ich glaube, das ist halt auch was für den Kopf, was dich daran erinnert, dass du an der Stelle was machen sollst. Und das kann ja dann wiederum sein, dass es einen Effekt hat.
Oder es könnte tatsächlich sein, also hat es mir der Physiotherapeut neulich auch draufgeklebt. Hat nichts extra gekostet, also habe ich auch nicht Nein gesagt.
Ja.
Und dann habe ich danach recherchiert, ob es da irgendeine Evidenz für gibt, und dann kommst du halt dahin, dass alles sehr dünn belegt, beziehungsweise gar nicht. Aber theoretisch könnte man sich zumindest vorstellen, dass du, auch wenn es nicht die Muskel beeinflusst, dass es wird ja unter Spannung geklebt, ne? Also die machen ja irgendwie den Körper in so eine Haltung, kleben es dann rauf, und wenn du dann in deine Ruhelage zurückgehst, hast du da Spannung drauf in irgendeiner Form.
Ja.
Und dass diese Spannung vielleicht ein gewisses bisschen unangenehm Unbehagen, ist oder so.
Ja.
Und dass du dadurch dann da vielleicht
irgendeine Muskelspannung erzeugst, ja.
Dass du dann selbst dagegen arbeitest. Also das ist zumindest denkbar. Ich will dir das weit von einer Evidenz entfernt, aber in so eine Richtung könnte das vielleicht gehen. Insofern schwierig.
Aber also ich habe da häufig, mag sein, aber ich habe häufig das Gefühl, dass diesen Bändern eine Wirkung unterstellt wird, die einfach nicht sein kann. Also nicht in der
Intensität. Das gab es übrigens bei dem Orthopäden, der mir das Akupunkturding reinballern wollte, auch gleich noch dabei. das Klebeding und noch so eine komische Ultraschall. Es wurde mir als Ultraschall verkauft. Faktisch war es aber eigentlich das Gegenteil. Es war eigentlich Infraschall. Das war so Stoßwellentherapie oder sowas.
Also er hat dir verschrieben, du sollst mal wieder auf ein Reggae-Konzert gehen und dir schön mit den Bässen das Knie durchpusten.
Nee, das habe ich tatsächlich machen lassen, weil ich das irgendwie witzig fand, das mal auszuprobieren, weil ich das noch nicht kannte. Und auch in dem Augenblick nicht beurteilen konnte, ob es Hokuspokus ist oder nicht. Und dann habe ich mir angehört, was es kosten soll. Es war irgendwie halt so ein paar Euro. Niedrig zweistellig. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir das halt mal. Und das war so ein Gerät, und das war tatsächlich so ein bisschen wie Massage. Ich glaube, das war nicht vollkommen wirkungslos, zumindest fühlte es sich nicht so an. Das war so ein Teil, das sah im Grunde aus wie ein, könnt ihr euch erinnern, im Otto-Katalog, wenn man früher die Dessous-Abteilung durchgeblättert hat, dann gab es auch irgendwann den Massagestab, der nicht so ganz offensiv wie ein Dildo aussah.
Wow, jetzt wird's selbst offenbaren.
Aber you remember this time. Und das Ding sah so ähnlich aus. Es war so ein Gerät, so ein Handgerät mit so einem etwas dünneren Metallstab und dann oben so ein dicker Knubbel am Kopf. Und dann sagte die Frau zu mir, das wird jetzt ein bisschen laut. Ob ich mir irgendwas in die Ohren stopfen möchte oder ob es so geht, dann habe ich gesagt, naja, wenn sie sich jetzt keine
Ohren wenn sie mir das Gerät dann, jetzt nicht irgendwo reinstopfen, dann bleiben die Ohren offen.
Dann werde ich das schon aushalten. Und dann habe ich hinterher verstanden, was sie meint, aber ich glaube, da hätte mir was in die Ohren stecken nicht genützt. Dieses Gerät fängt dann an.
Weil dein ganzer Körper vibriert hat.
Ja, dieses Ding fängt an zu vibrieren wie bekloppt in einer ziemlich hohen Frequenz und dann in einer sehr niedrigen Frequenz, so vielleicht 2x die Sekunde oder so, einen sehr harten, sehr kurz, also so wirklich so einen sehr harten Stoß auszuführen, der wahrscheinlich eine Amplitude hat, die man durchaus, also so vom Gefühl her würde ich sagen, die Amplitude liegt im Millimeterbereich, die müsste man wahrscheinlich sogar sehen können mit den Augen, aber sie ist so knackig hart, also das ist, der Schlag geht so schnell, dass die Frequenz, also die, wie soll man das sagen? Die Schläge kommen nur 2x die Sekunde oder vielleicht 1x die Sekunde sogar nur, aber der Wechsel von dem, wie schnell dieses Ding quasi zuhaut, da ist die Frequenz dann wiederum ultra hoch, aber halt nur ein Punch. Und das Ding führt sie dir dann hinten auf den Muskeln rum. Und
dir dann hinten,
habe ich gehört. Ja, halt, okay. Ja, halt auf, bei mir ging es halt um die Brustwirbelsäule und Nackenmuskulatur.
Der Christoph, der freut sich hier schon wieder.
Ich war bei den Aliens.
Und du warst immer noch bei den Dessous, oder?
Und dieses bei den Ding Aliens prügelt dir dann November. Prügelt dir dann halt da harte Schläge in die Muskulatur rein. Und wenn das auch nur in die Nähe von dem Knochen kommt, das muss ihn nicht mal richtig treffen, dann geht dieser Körperschall,
der sofort.
Der geht dir bis in den Kopf. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mein Hirn vibrierte mit. Und das war dann der unangenehme Part. Aber da muss ich sagen, das hat eine muskuläre Lockerung durchaus gebracht. Da kann ich mir vorstellen, dass das nicht wirkungsfrei
ist. Ja, ich meine, das hat ja einen Effekt. Also das genau. Ist ja, wenn du es beschreibst, das hat ja ganz eindeutig einen Effekt auf deinen Körper. Und dann, dann hat es auch, kann es auch irgendeine Wirkung haben, egal ob jetzt positiv oder negativ.
Aber direkt danach, als ich damit fertig war, wurde ich mit Kinesiotape voll geklebt.
Ja, diese Kinesiotape-Kleberei immer.
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch sowas für den Kopf.
Ja, ja.
Du klebst dir das und du erinnerst dich dran. Das ist ähnlich wirkungsvoll wie ich trinke keinen Alkohol vorm Ironman immer war. Um mich einfach jedes Mal, wenn irgendwie jetzt zum Beispiel in einem Podcast wir trinken würden oder sonst irgendwo, man dran denkt, so, nee, ich habe jetzt bald diesen Wettkampf und ich fokussiere mich da drauf. Oder bei dem Klebeband so, oh, da zieht irgendwas. Ach ja, ich wollte ja mein Knie nochmal dehnen. Oder
ich glaube, dass kein Alkohol zu trinken deutlich mehr Effekt hat. Aber
ja, aber die Idee ist ja ähnlich.
Mhm. Ja, ja.
Ja.
Gut, so, wie sind wir jetzt hier?
Habt ihr eigentlich schon gesagt, was ihr trainiert habt die Woche?
Nee.
Oder ich habe Garten umgegraben.
Ah.
Aber mehr kann ich nicht vorweisen.
Ach so, du musst jetzt bestellen oder was? Sonst kommt der Gartenblockwart und
tatsächlich habe ich meinen Rasen ja neulich neu angesät und das hat überhaupt nicht funktioniert. Vermutlich, weil dieser Boden einfach knüppelhart ist und ich diese Nachsaat da so oben drauf gestreut und dann mit Wasser da so versucht habe, so reinzumatschen. Und das hat der Rasen bis auf an einer einzigen Stelle hat der die Nachsaat gesagt, nö, hier wachse ich nicht, anders kannst du mal sauber vergessen.
Und naja, aber hast du auch lange genug gewartet, dass da was
wird? Über eine Woche.
Und kamen dann Vögel, die alles weggefressen haben?
Oder? Nee, man sieht die Körner da noch rumliegen.
Ja, aber dann fangen die noch an, wenn du es wässerst.
Musst halt Regen jeden Tag wässern.
Es gab eine Stelle, wo sie es gemacht haben und das war eine Stelle, wo die Körner tatsächlich ein bisschen tiefer im Boden waren, aufgrund der Tatsache, dass da ein altes Maulwurfsloch war, was ich dann so ein bisschen zugegraben habe. Und dadurch war da der Boden ein bisschen aufgelockert und die Körner waren ein bisschen tiefer drin. Und an den meisten anderen Stellen habe ich das so nass gemacht, dann wurde es so ein bisschen matschig und dann habe ich so auf den Matsch gestreut und dann sinkt es natürlich so 2-3 Millimeter in den Matsch ein. Und so habe ich es dann gelassen. Genau. Aber es ist dann ausgetrocknet wieder und diese Erde trocknet halt wahnsinnig schnell zu einem furztrockenen Staub aus. Das
ist schon ein Problem.
Ja, und da hat es überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich jetzt überlegt, na gut, dann lockere ich jetzt die Erde da an den Stellen nochmal auf und sorge dafür, dass es so ein bisschen tiefer reingeht, wenigstens mal so einen halben Zentimeter oder so. Und dann muss ich halt ordentlich wässern. Dann habe ich gedacht, probiere ich an einer Stelle aus, aber dann hat es mich irgendwie gepackt. Und dann habe ich die gesamte Wiese gemacht mit so einer Dreizack-Hacke. Und da war ich ordentlich am Schwitzen.
Das kann man sich vorstellen. Weiß,
ich hatte dann, irgendwann habe ich gemerkt, so, wenn du jetzt so weitermachst, kriegst du Blasen an den Händen. Dann habe ich mir Handschuhe geholt, dann habe ich mit Handschuhen weitergemacht. Irgendwann war es dann so.
Und jetzt hast du alles neu eingesät, oder was?
Naja, nee, ich habe den ein bisschen noch nachgeschüttet, aber das meiste, was ich habe, ich ja die Nachsaat von einer Woche vergraben.
Also du hast alles einfach umgegraben und jetzt hast du überhaupt kein Gras mehr, oder?
Nee, ich habe da, wo Gras noch war, habe ich nicht umgegraben, da habe ich nur so ein bisschen...
Du hast quasi nur die Nachsaat ein bisschen nach unten verlegt.
Sozusagen. Okay. Aber es waren halt aber ganz viele Stellen. Und ich habe damit sozusagen handvertikutiert, weil ich habe auch wahnsinnig viel Moos halt einfach rausgeholt aus der
Wiese. Aber Rasen keimt doch nicht in der Tiefe. Rasen keimt doch schon an der Oberfläche, oder?
Es ist ja jetzt auch nicht wirklich in der Tiefe, aber wie gesagt, diese eine Stelle ich bin auch total gespannt. Ich habe dann die nächsten zwei Tage, habe ich dann jeweils bewässert, dann den dritten Tag, da konnte ich nicht. Und der vierte ist morgen. Ja. Nee, der vierte wäre heute gewesen. Shit, da war ich auch nicht da. Also morgen muss ich dringend auf jeden Fall wieder bewässern.
Ja.
Stefan, was hast du trainiert?
Ich war immerhin einmal laufen, wieder meine 6, irgendwas Kilometer, aber diesmal schon eine Minute pro Kilometer schneller als beim letzten Mal, als ich so lange gelaufen bin. Und ich habe halt wieder versucht, in diesem tiefen Grundlagenausdauerbereich unter 140 Schlägen pro Minute zu bleiben. Also wirklich ganz langsam und ganz gemütlich fast gelaufen, um einfach da irgendwie vermeintlichen Trainingseffekt zu haben.
Ist das, wir hatten das letzte Mal schon angeschnitten, ist das wirklich besser, wenn man nicht so sich so anstrengt, oder was? Also
es kommt halt drauf an, was du willst. Wenn du jetzt natürlich in kurzer Zeit viel Geschwindigkeit aufbauen willst, dann musst du halt schnell laufen. Aber wenn du eine Grundlagenausdauer legen willst, für dann eventuell auch mal längere Läufe oder um dann auch schneller zu werden.
Ich will gegen euch beim Triathlon bestehen, das ist das Ziel.
Ja, dann hilft dir schon eine Grundlagenausdauer, also lang und langsam.
Aha.
Ja. Und es hilft halt auch deinen Knochen, wenn du halt nicht, 3 Kilometer voll draufbolst und dann im Wettkampf 5 läufst, sondern wenn du halt vorher schon mal irgendwie über 5 gelaufen bist.
Also. Und was schadet es, habe ich nicht ganz verstanden, was schadet es, wenn ich mich da jetzt überanstrenge? Ist der Schaden der, dass ich dann praktisch längere Zeit nicht trainieren kann, weil ich platt bin?
Ja.
Oder
auch das.
Oder ist einfach der Trainingseffekt auch schlechter? Oder ist der, keine Ahnung, oder ist der Trainingseffekt besser, aber das wird aufgewogen von dem, dass ich länger nicht trainieren kann? Oder was ist das Thema da?
Ja, also zum einen kannst du natürlich nicht so schnell wieder trainieren.
Mhm.
Also wenn du dich komplett verausgabst und dann vielleicht, ich habe neulich, das ist jetzt auch schon bald ein Jahr her, mit einem ehemaligen Mitschwimmer, ich bin ja früher geschwommen, der jetzt Trainer ist, gesprochen und der sagt halt, ja, bei uns, die trinken Kohlenhydrate während des Schwimmtrainings und wenn die sich halt irgendwie 2 Trainings überanstrengen, dann kannst du halt 6 Wochen bringt das Training nichts mehr.
Hä, warum denn? Ich verstehe das gar nicht.
Weil du halt drüber bist und dein Körper muss sich erstmal wieder regenerieren. Und wenn du da nicht schnell genug die Kohlenhydrate und alles wieder reinkriegst, muss dein Körper erstmal die Kohlenhydrate wieder einsammeln.
Okay, dann nimmst du eventuell ab. Das wollen wir ja nicht.
Nee, du bist auch nicht so leistungsfähig.
Das war überspitzt. Okay. Ja, ist schwierig für mich, weil ich ja völlig ohne Kontrolle.
Du kannst nicht laufen. Du kannst halt nicht langsam laufen. Also du müsstest halt, weiß ich nicht, eins der Kinder mitnehmen, die setzen sich auf ein Fahrrad und unterhalten sich mit dir.
Aha.
So und so schnell, dass du nicht so ja, nein, sondern dass du normal mit denen reden kannst. Also man kann schon natürlich schon ein bisschen aus der Puste sein und mal vielleicht eine Pause machen oder so, aber eigentlich soll man ganz gut sprechen können. Das sollte so das Ziel sein für die Grundlagenausdauer.
Hm. Ja, letztes Jahr bin ich ja mit einer Bekannten gelaufen, die auch beim Triathlon mitmacht.
Ja.
Aber bei der olympischen Distanz. Und
da brauchen wir noch 3 Jahre für.
Da war, wir könnten es auch einfach machen, aber warum? Und da, die waren nicht so stark. Und da war es ganz gut. Da konnte ich immer reden und sie hat geschnauft.
Ja. Naja, ja. Du wirst es ja dieses Jahr sehen. Wenn du jetzt weiter trainierst, wie du immer trainierst, total besessen. Weiß nicht, was hast du letztes Mal für eine Zeit? 30 Minuten oder so? Oder 32 oder sowas? Ich
hab keine Ahnung.
Ja, aber findet man ja bestimmt im Internet.
Ja, logisch.
Und so hast du, ja, haben wir es nicht sogar auf der Sneakpot-Seite irgendwo hingeschrieben? Und wenn du jetzt nächstes Jahr besser bist, dann weißt du, okay, hat meine Art zu trainieren hat was gebracht.
Stimmt, ja, so kann man es sehen, ja.
Muss natürlich alles betrachten. Klar.
Ja, natürlich. Jetzt, klar.
Also,
ich meine, klar, meine Fahrradzeit wird besser sein, weil ich ein besseres Fahrrad habe. Das ist keine Frage.
Genau, und du steigst vielleicht auch nicht ganz so platt vom Rad runter.
Kann auch sein. Vielleicht steigst du aber auch
sogar ein intaktes Rad hast.
Vielleicht steige ich auch extra platt runter, weil ich mich dann mehr verausgabe, weil da mehr geht.
Kann natürlich auch sein, genau.
Aber du hast gar keinen Pulsgurt oder irgendwas,
nö, wo
du mit deinem Körper mal so ein bisschen auf die Uhr gucken kannst?
Nö, gar nicht.
Okay.
Also ich habe ein Handy dabei, das mir sagt, wie schnell ich laufe, aber mehr nicht.
No. Man darf ja keine Kopfhörer und sowas in den Ohren haben, oder?
Nee.
Man darf auch kein Handy dabei haben.
Bei dem Lauf, wo ich jetzt mitgemacht habe?
Ja.
Bei dem Lauf, wo ich jetzt da mitgemacht habe, der auch durchaus hier für kalibrierte Länge und für Dings, für Bestzeiten und Buchungswertungszeiten und so, ja, zugelassen alles. Aber da sind ganz viele Leute mit Kopfhörern in den Ohren gelaufen.
Echt?
Also ich weiß nicht, von den Leuten, die vorne irgendwas erreichen wollten, wahrscheinlich nicht, aber so im großen Mittelfeld, so beim Start, wo ja noch alle um mich rum waren, habe ich das vielfach gesehen und dann auch später, wo ich da in meinem hinteren Drittel unterwegs war, habe ich auch viele Leute mit Kopfhörern gesehen. Und ich habe mich extra daran gehalten, weil ich mich irgendwie so erinnert habe, man darf das nicht. Sonst hätte ich ja gerne meinen üblichen
ja klar, den
Apple Watch Menschen im Ohr gehabt, der mir irgendwie ansagt, wie meine Kilometer gelaufen sind. So flüstert es halt immer irgendwie am Handgelenk und dann hält man sich die Ohr ans Ohr, wenn die dann, oh, ich glaube, sie redet. Was? Wie schnell bin ich gelaufen?
Du lahme Sau, lauf schneller.
Ja, so ungefähr. Quäl dich, du Sau, sagt die dann immer. Ja, aber ja, hätte ich dann machen können. Ja, man will ja auch nicht disqualifiziert werden.
Ja,
ist ja auch irgendwie ärgerlich.
Vor allem, wenn du so Letzter bist, gell? Hinter dir fährt nur der Lumpensammler.
Und dann bist und du disqualifiziert,
weil du Kopfhörer im Ohr hast. Ja, es ist ja so, auch gerade bei den großen Wettkämpfen, dass wenn da irgendwas ist, dass du das mitbekommst. Weil wenn du es erlaubst, musst du davon ausgehen, dass jemand so Kopfhörer im Ohr hat, dass er die Umgebung nicht mitbekommt.
Mhm.
Und dann...
That would be me, ja.
Naja, voll drin und volle Lautstärke.
Ja, das nicht, aber voll drin und, gut, Noise Cancellation nicht, aber halt In-Ears, ne? Die machen halt schon ein bisschen
taub. Ja, genau, aber du wirst es halt vernünftig nutzen. Und stell dir jetzt den vor, der, weiß ich nicht, irgendeinen Techno oder sonst irgendeinen Beat,
Speed auch
voller,
ja,
Lautstärke hat.
Ja, Deathcore würde ich machen.
Genau.
Geil.
Und dann kommt halt von hinten ein Rettungswagen, weil vorne irgendjemand sich wehgetan oder sonst irgendwas. Und der Typ läuft halt einfach in der Mitte von der Straße und geht nicht weg, weil er es nicht bemerkt.
Das ist schlecht, ja.
Und deswegen wird es verboten. Oder es ruft jemand von hinten so, hey, geh zur Seite, da kommt irgendwie der Führende. Oder mach mal Platz. Oder es ist irgendwas. Und deswegen ist es verboten. Ich finde es auch im Wettkampf eigentlich... irgendwie schön, wenn man so das Drumherum mitkriegt. So
ja,
die Stimmung,
ich will mich
und
auch
die...
mit euch unterhalten dann auf der Laufstrecke. Ich sehe uns da wirklich ganz gemütlich auf der Laufstrecke.
Wenn er redet, weißt du, und wir beide sind K.O., dann können wir eigentlich stehen bleiben.
Nee.
Der macht uns eh alle im Endspiel. Nee,
wenn der so Christoph bei uns ist und redet, dann müssen wir einfach sofort Volldampf geben.
Dann müsst ihr wirklich Volldampf geben. Nee, aber es wird ja so sein. Also
in unserer Nähe ist...
Das habe ich auch gestern wieder gemerkt. Ich bin ja ein wahnsinnig lauter Läufer. Also ich schnaufe wirklich wie eine Dampflokomotive. Da hat sich ja schon mein Zugführer in der Grundausbildung drüber aufgeregt. Da bin ich nämlich auch, da haben wir so, wie war das denn bei der Bundeswehr? Da musste so ein 12-Minuten-Lauf war das, glaube ich, gell?
20 Kilometer
Cooper-Test.
Da ist man 12 Minuten gelaufen und da, wir haben weitesten
Cooper-Test, oder?
Keine Ahnung. Und der hat, ich bin halt hinter ihm gelaufen die ganze Zeit und habe halt geschnauft wie eine Dampflokomotive und habe ihn dann halt am Ende weggebrannt mit dem Endspurt. Und hat sich wahnsinnig drüber aufgeregt, war eine Unverschämtheit, so die ganze Zeit hat man das Gefühl, man muss gleich Erste Hilfe leisten und dann wiederholt an. Und das ist bei mir, ich klinge wirklich, und es war ja mit dem Kasi genauso, ja, ich klinge ja wirklich erbarmungswürdig auf der Laufstrecke. Das heißt aber nicht, dass ich am Ende nicht sprinten kann. So, schön
asthmatisches also
Schnaufen.
40 und 49 sollte man im Cooper-Test 12 Minuten zwischen durchschnittliches 1700 bis 2100 Meter.
Was mir mal 40 ist.
Zwischen 40 und 50. 40 bis 49. Für Männer. Also 1700.
Du rennst 12 Minuten lang einfach geradeaus und
genau.
Sollst weiter als 1700 Meter kommen?
Ja.
Okay, ja, das kann ich noch.
Und wenn du gut bist, dann bis 2,5 und alles über 2,5 ist sehr gut. Normalsportler und Junioren. Ja, also das ist noch so Altersstaffelung.
War ich 19.
Also die ersten 2 Kilometer von dem Lauf, wo ich jetzt teilgenommen habe, da bin ich die ersten 2 Kilometer unter 12 Minuten gelaufen.
Oh, ist doch schon mal gut.
Von daher, aber 2,5 werden es nicht gewesen sein.
Ja. Siehst du mal. Und ich laufe im Moment, ja gut, ich laufe eben.
Ja gut, aber es war halt auch Pulsbereich, das hat ja ausgesetzt, das hatte ich ja erzählt. Das war jenseits von gut und böse, aber das würde man ja beim Cooper-Test auch so machen, dass es jenseits von gut und böse ist.
Ja klar, du läufst ins Limit rein.
12 Minuten. 2,5 Kilometer sollen wir laufen.
Ja.
Kannst du mal auf die Bahn gehen und mal testen, wie weit du kommst.
Ja, wenn du nicht am Ende, wenn du weißt, dass dahinter nicht weitergehen muss, ja, sondern wenn das so halt alles ist, dann ist es schon zu machen, auf jeden Fall.
Ja, klar, das ist,
Ist ja.
Der Weltrekord über 5000 Meter liegt bei 12,5.
Ja. Ja, es ist völlig absurd.
Das ist halt also, krass.
Jetzt, was krass ist, bei dem was Lauf, wo mir dann der Führende entgegenkam und in was für einem Tempo und wo der mir entgegenkam. Weil das war so ein Lauf, der ging halt raus in den Wald und dann gab es hinten einen Wendepunkt und dann wieder zurück. Und irgendwann kommt dir halt so ein Typ entgegen, der halt viel zu muskulär, also es kommt dir ein Fahrrad entgegen und dann dahinter der Typ und wie so eine Maschine, so boom, man hier vorbei und dann so, Alter, was war das denn? Und dahinter boom, noch so einer und dann noch 10, 20 weitere und dann irgendwann so eine Lücke und dann so Leute, die in einem normalen Tempo joggen irgendwie. Verrückt.
Also bei der Laufrunde, die ich vor ein oder zwei Tagen gelaufen bin, bin ich 2,2 Kilometer gelaufen und 15 Minuten.
Also schon mal ganz gut.
Schon ein bisschen langsamer. Aber da bin ich vorher auch Fahrrad gefahren. Also von daher.
Ja, nee, also hier Cooper-Test ist halt wirklich so 400 Meter Tatanbahn gerade. Außentemperatur ja, genau. 20 bis 25 Grad. Hoch Luftfeuchtigkeit okay. Nicht vorher gemacht, geruht und so. Also ist halt so ein Test.
Klar definiert, ja.
Ja, genau.
Ja, braucht. Das kann man auch mal machen. Wäre auch spannend
für Menschen.
Ja. Ja, so.
Gut.
Gut. Ach, und ich war noch im Pool natürlich und bin da.
Oh ja.
Also, bestimmt sechsmal die 3,5 Meter.
Bahnen.
Die 3,5 Meter geschwommen. Und da war mir auch echt einen halben Abend kalt.
Oh je.
Ja.
Weil es 18 Grad hatte.
Ja. Gerade so über 18 Grad. Ja, und jetzt ist halt das Wetter nicht so gut. Da brauche ich ja nicht viel pumpen. Also, ja. Ein bisschen Bewegung braucht das Wasser halt. Sonst setzt sich das alles wieder fest und so. Das ist nicht so schön.
Was setzt sich fest? Algen oder was?
Ja, dann, also du möchtest halt, dass das Chlor sich bewegt und so.
Ah, so. Ja.
Gut. Kommen wir zum Dead Joke der Woche.
Unbedingt.
Ach je. Ich habe ja letzte Woche alle guten verbrannt.
Ach, so gut.
Deshalb habe ich jetzt nur noch so ein paar Standardwitze. Ich muss mal neue besorgen. Okay. Was sagt ein Luftballon zum anderen?
Ich habe Platz da.
Ach so. Okay. Ein für Stefan. Wie heißt der größte Muskel einer Katze? Das ist der Bizeps.
Oh Gott. Ich hoffe, es kommt noch ein guter.
Ja, weiß nicht. Mal sehen. Wisst ihr noch, früher als Schönheitsoperationen und so, als es noch ein Tabuthema war. Aber heutzutage, da kannst du auf einer Party Botox erwähnen oder so, da zuckt niemand mit einer Augenbraue.
Okay, den fand ich gut.
Was ist grün und spielt E-Gitarre? Ein Rokodil. Und damit schließt sich diese Kapitelmarke für heute. Gott.
Aber das müsste auch was für deine Kinder sein, oder? Rokodil ist doch super. Nee, Christoph.
Stimmt. Ja, ja, werde ich erzählen. Rokodil. Ja. Sehr gut.
Christoph, du bist nochmal dran. Was schauen wir in der kommenden Woche? Du hast angekündigt, dass du aus deinem Komfortbereich raus oder irgend sowas?
Ich gehe aus meinem Komfortbereich raus und zu Netflix und in euren Komfortbereich.
Oh, warte.
Damit wisst ihr, was kommt.
Ach nee, das Food sind hier Serien, warte.
Ihr wisst Filme?
Ganz klar. Und es ist mit einer Hauptdarstellerin.
Die Geschichte von Brett Favre?
Nee. Die ich bisher in zwei anderen Machwerken, also in Serien gesehen habe. Und in einer war sie sehr gut. Da hat sie nämlich so eine Berliner Göre gespielt. Und im anderen, ja genau, was Deutsches. Und im anderen war es problematisch. Da hat sie nämlich die Tusnelda aus der Arminius-Geschichte erzählt. Also hier so Römer und Germanen und so. Barbaren war das. Und da war es problematisch, weil sie klang immer noch nach der Berliner Göre, was da halt auch gepasst
hat. Das war auch lustig.
Das war wirklich nicht gut. Und mit ihr, nämlich Jeanne Gourceau heißt die, oder Gourceau, schauen wir jetzt, wisst ihr was?
Ja, nee. Exterritorial.
Genau, Exterritorial.
5,8 geschmeidige Punkte auf der IMDb, na, das wird ja ein Fest.
Das wird super, gell?
Und letzte Woche nicht anzählen, weil ich auch 5 nehmen wollte.
Ja. Ich dachte, wir schauen mal einen deutschen Actionfilm. Ist, soweit ich weiß, ziemlich erfolgreich bei Netflix.
Ja, der ist immer noch Platz 7 oder was? Ja.
Ja, und ich glaube auch international war er erfolgreich. Also mal gucken, aber das kann schon Trash werden, aber...
Ja. Schauen wir in den UV oder auf Deutsch?
Ich habe keine Ahnung. Gibt es den? Kann ja sein, dass es den vollkommen gedubbt gibt und dann mit Englisch auch, weil er spielt ja in Amerika, glaube ich, gell?
Ach so, das war gar nicht so.
Nee, es war nicht völlig abwegig. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass die Amerikaner zufällig alle Deutsch können. Nehme ich an.
Genres Deutsch und Actionfilm. Also,
Ihr Sohn verschwindet in einem US-Konsulat und deshalb muss Ex-Special Forces-Soldatin Sarah
das ist so absurd.
Alles, was in ihrer Macht steht, tun und entdeckt dabei noch eine dunkle Verschwörung.
Oh, das klingt nach einem großen Spaß, oder?
I have a particular set of skills.
Beste Besten der Besten. Schön.
Oh, hier, eine von unseren Hörerinnen halt hat schon gesehen.
Echt?
Ich will jetzt niemanden unter den Bus werfen, deshalb sage ich keinen Namen. Das ist aber keine Bewertung dran, das steht nur watched.
Ach so.
2,7 hat das Ding auf Letterboxd-Punkten, also das wären dann, 5,4 in unserer Skala.
Ja,
das oder deckt IMDb. Sich so ziemlich mit der IMDb, ja.
Oh, hier hat jemand gesehen von unseren Hörern. 3 von 5 Punkte gegeben. Keine Ahnung, wie viel ich darauf geben kann.
Naja, das sind auch bloß 6 Punkte. Das liegt nah bei den 5, irgendwas, die Durchschnitt sagen.
Ja, das war.
Jemand behauptet, hier sei der German Version of Flight Plan. Was ist denn Flight Plan nochmal?
Jule hat es auch gesehen, aber hat es nicht bewertet, gell? Vielleicht sollten wir Jule einladen für nächste Woche.
Ja, das ist doch, ist die im Flugzeug und ist der Meinung, sie ist mit einem Kind eingestiegen oder so und das Kind ist dann bei der Landung nicht mehr da. Und alle sagen so, nee, du warst nie mit Kind.
Mhm.
Irgendwie sowas ist das, glaube ich.
Okay, was soll das mit dem Thema zu tun haben? Weil hier schreibt bei irgendjemand, den ich nicht kenne. Weil
verloren geht. Oder?
The German Version of Flight Plan, okay.
Ja, kann ja, das ist natürlich ein böser Spoiler.
Das wäre wirklich ein garstiger Spoiler.
Aber ja, am Ende werden die ihr behaupten so, nee, du hast nie das Kind und dann wird sie irgendwie herausfinden, ja und ich hatte es doch und so war's und hier, ihr behauptet, meine Realität sei eine andere und so.
Gaslighting the movie.
Ja, das ist jetzt mein Tipp.
Okay,
mal gucken.
Da haben wir jetzt alles, was wir brauchen, um uns darauf zu freuen. Exterritorial von Christian Zübert. Werden wir nächste Woche hier besprechen. Und dazu natürlich die beiden weiteren Kurzfilme aus der Love, Death, Robots Staffel 4. Die Besprechung von Andor Season 2 haben wir nochmal eine Woche nach hinten geschoben.
Du hast zwei.
Ja, stimmt. Angesagt. Zwei Wochen nach hinten geschoben. Also die folgt dann in der Sendung danach.
Hä? Und die haben wir von heute auf in zwei Wochen geschoben, oder?
Ja, genau. Die folgt nach der Exterritorialsendung. In der nächsten. Was auch immer das dann für ein Film sein wird, da werden wir dann
da
auch.
Da bist du jedenfalls für verantwortlich schon.
Also es wird auch wieder ein Actionfilm werden.
Oder Liam Neeson Liebeskomödie.
Sehr gut.
Soll ich schon Action-Film raussuchen mit Arnold Schwarzenegger? Der hat, glaube ich,
du kannst auch mutig wie der Christoph einfach mal aus deiner Komfortzone rausgehen und
Liam Neeson picken. Achso. Ich will aus meiner Komfortzone rausgehen und dann nehme ich
Oppenheimer mit der Komödie.
Ich wollte die ganze Zeit Oppenheimer nehmen, aber ihr wollt ja keine 3 Stunden gucken.
Nee, wirklich nicht.
Ja, siehst du? Das
ist ja schon schwer.
3 Stunden Male Gaze ohne Frauen. Ach nee, ich weiß nicht.
So frei ist man hier in seiner Auswahl. Ihr habt das jetzt gehört.
Nee, mach ruhig. Wir werden dann nächste Woche sehen, was du pickst.
Okay. Vorschläge werden entgegengenommen unter robert@sneakpod.de. Ansonsten ist sneakpod.de auch eine gute Anlaufstelle für euch, um Kommentare zu schreiben. Das hier war die 876, wenn ich mich nicht täusche. Und wir danken fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.